Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen der Stadtverwaltung Erfurt und dem lokalen Aktionsplan zum heutigen Abend Salongespräch im Nerli, Fluchtpunkt Heimat. Ja, und freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Begrüße auch Frau Krupper, die Beauftragte des Landes für Migration, Integration und Flüchtlinge. Schön, dass Sie da sind. Und Frau Al-Masra, die nachher, war das doch falsch? Na, war richtig, okay. Sie hat das Buch geschrieben, Muslim Girls, und wird nachher auch noch eine Lesung geben. Ganz besonders freue ich mich über unsere Gäste, Frau Madani, Frau Scharonin, Herr Maral, Herr Staudacher und über unseren Moderator Carsten Rose. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend mit vielen Einblicken und Ausblicken. Danke.
Dankeschön, Anushka. Danke, dass Sie da sind. Das könnte eine launige Runde werden, liegt an uns. Wie wir hier zurechtkommen miteinander. Heimat, das Ding. Ist es ein Ort? Ist es ein Zustand? Ist das ein Gefühl? Was ist das eigentlich? Ist was Eigenartiges, Heimat, das zu beschreiben und wahrscheinlich für so einen Abend auch gar nicht gemacht. Das muss man wahrscheinlich studieren, um das philosophisch zu erklären. Aber wir können ja über Gefühle reden, das sollte uns gelingen. Ich freue mich wirklich heute sehr über meine Gäste, die weit gereist sind. Und ich steige mit Mushat Madani ein. Schön, dass Sie da sind. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Schön, dass auch Sie da sind. Super.
Frau Madani, wenn es anders gelaufen wäre und sich der Wunsch Ihrer Mutter erfüllt hätte, wären Sie jetzt wahrscheinlich in Amerika und würden, ich bin mir sicher, die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen in House of Cards spielen.
Ja. Oh ja, statt der Blonden, großartigen, wunderbaren.
Großartig, oder?
Ich weiß Ihren Namen leider nicht.
Ja. Nun haben Sie ja in unzähligen Filmen mitgespielt, haben ein Buch geschrieben und spielen bei Vorstadtweibern mit. Mhm. Es ist ja eine Serie, vor der ich ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt. Ja.
Warum?
Naja, ich habe, also als die Frau, bei der ich leben darf, die hat das geschaut und dachte ich, was ist denn das für ein Quatsch, diese Vorstadtweiber, diese Vorstadtserien und so, Vorabendserien. Und dann habe ich geschaut und dachte, Mensch, das ist ja irgendwie klasse, ist ja schräg, ist ja, und auch ein bisschen böse, also ein ganz
böser Humor.
Humor. Liegt der Ihnen?
Also der böse Humor sehr, also der schwarze Humor, das ist ja auch das, was die Briten haben, was ich sehr, sehr liebe. Also ich liebe so Humor, der aus einer gewissen Tabulosigkeit auch entsteht und dann so einen wahren Kern trifft, sehr oft. Und das ist der schwarze und der böse Humor.
Das ist der österreichische oder der
Wiener? Österreichische Humor ist böse und morbid. Das ist eine ganz gute Kombination, finde ich.
Aber dabei sind Sie doch so höflich, sagen Sie immer. Also, aber das gibt es zusammen schon.
Ja, aber das ist ganz oft, das ist ja ganz oft, dass die besonders höflich sind, so ein Ventil brauchen. Also dieses Kontrastprogramm geht oft zusammen, finde ich. Also auch bei den Iranern ist das so.
Verstehe. Egal wo ich bin, bin ich irgendwie ein Fremdkörper, haben Sie gesagt. Ich hoffe, dass Sie heute Abend kein Fremdkörper sind oder zumindest sich nicht allzu fremd fühlen in dieser, wie ich finde, netten Runde. Das klingt ja irgendwie bitter, dass Sie sich als Fremdkörper fühlen und mit dem Heimatbegriff nicht so viel anfangen können und sagen, es ist so ein mentales Ding.
Das ist, finde ich, genau, also mitten in meinem Thema, weil das ist sehr erstaunlich oder auch nicht erstaunlich, aber es ist so, wie es ist, dass Fremdsein immer mit etwas Negativem assoziiert wird. Also auch wenn ich das Wort Fremdkörper benutze, kommt sofort so eine Reaktion, wie jetzt gerade eben auch von Ihnen, oh Gott, die Arme, die fühlt sich wie ein Fremdkörper. Aber im Grunde genommen ist es ja nur eine Frage unseres Blickwinkels, wie wir das Fremdsein definieren und aus welchem Blickwinkel wir es sehen möchten und wie wir es beurteilen, bewerten, wofür wir uns entscheiden. Und in meiner Biografie war es so, dass ich über einen langen Prozess, über viele, viele Jahre meines Lebens, einen Wandel gemacht habe, von dass ich das Fremdsein als etwas ausschließlich Negatives empfunden habe, als etwas Mangelhaftes, zu etwas, was ich im heutigen Zustand als etwas auch Bereicherndes empfinden kann und auch als etwas, was sehr viele Vorteile auch mit sich bringt. Also es ist kein Entweder-Oder. Entweder hat man Heimat oder man ist fremd. Nur wenn man die Biografie hat, die ich nun mal habe und keine wirkliche Zugehörigkeit hat, gilt es halt in erster Linie, sich mal so als Konglomerat aus verschiedenen Einflüssen mal anzuerkennen. Und wenn man das mal geschafft hat, dann merkt man, dass Fremdsein in sich auch sehr viel Spannendes hat und sehr viel Einfacheres hat, manchmal sogar als Menschen, die einen sehr starken Heimatsbezug haben.
Das kann ich gar nicht so richtig glauben, dass sie keine Zugehörigkeit haben. Also zumindest zur Familie vielleicht mal sehen. Aber zu Ihrer Biografie nochmal. Sie sind im Iran geboren, in Österreich aufgewachsen und leben jetzt in Berlin seit 12 Jahren. Da haben Sie arg gefremdelt, auch mit der Direktheit. Und diesen, also haben Sie höflich gesagt, Direktheit. Also ja, die Berliner können ja schon mal ganz schön hart sein. Ne? So. Aber Sie kommen zurecht.
Naja, man muss bedenken, ich komme aus einer iranischen Kultur, die sehr höflich ist. Dann bin ich in Österreich aufgewachsen. Das sind jetzt auch nicht die direktesten Menschen. Und dann kommt man nach Berlin. Und er lebt halt nur so eine Schnoddrigkeit und halt eine sehr, sehr direkte Art. Ich habe ungefähr ein Jahr, glaube ich, wirklich gebraucht, um zu kapieren, dass das alles nicht böse gemeint ist. Mittlerweile liebe ich die Berliner, ich finde die großartig.
Also Sie haben Ihren Frieden mit der Schnoddrigkeit gemacht.
Vielleicht, absolut.
Vielleicht färbt ihr auch ein bisschen was ab davon.
Noch nicht. Ich bin da immun, glaube ich, dagegen.
Wirklich? Ja. Naja. Ihre Geschichte ist keine Fluchtgeschichte, sagen Sie. Nein. Also Ihre Mutter wollte nach Amerika, hatte den Traum Amerika. Das hat nicht geklappt, weil es irgendwie bitter war. Also Sie mussten wohl nach einem Jahr dann wieder gehen. Also haben ja schon ein Jahr in den USA gelebt, dann ein Jahr Türkei und dann kam das schöne Österreich.
Auch Türkei, ja, ja. Das schöne Österreich, ja, ja, Wien.
Mhm. Wien.
Genau.
Und dann haben Sie 3 Jahre, sind auf die Schauspielschule gegangen und dann ging die große Karriere los. Was ja nicht selbstverständlich, naja, schon.
Also Theater zunächst einmal, da, also, ja. Also ich bin mit 4 Jahren nach Österreich, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe das Abitur gemacht, die Schauspielschulausbildung gemacht und habe dann dort in Österreich und Wien vornehmlich auch Theater gespielt, zunächst einmal. Einige Jahre und ab 1999 habe ich dann begonnen zu drehen und mittlerweile ist es so, dass ich kein Theater mehr spiele, sondern nur noch vor der Kamera arbeite.
Das klingt jetzt alles so fluffig und als ob das alles konfliktfrei gelaufen wäre und alles so wunderbar. Dabei war es auch ein bisschen bitter, denn Ihr Papa durfte oder wollte nicht mit.
Der wollte nicht.
Der wollte nicht. Mhm. War das hart?
Ja.
Papa kann ja auch ein Stück Heimat sein. Also.
Absolut, ja, 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 ja. Nein, es war insofern auch sehr hart, weil ja meine Mutter mit uns 4 Kindern und ihrer eigenen Mutter, also meiner Großmutter, nach Amerika gezogen ist, im Glauben, dass mein Vater nachkommen wird, mhm, weil das war so ausgemacht zwischen den beiden.
Er war Arzt?
Er war Arzt, mein Vater war Arzt. Und der ist dann einfach nicht nachgekommen. Und das, was ich heute interpretiere oder was ich glaube, was der Grund war, warum er nicht nachgekommen ist, war eben, weil er seine Heimat letztendlich doch nicht verlassen wollte.
Er wollte sie nicht verlassen.
Ja, weil er, glaube ich, geahnt hat, dass er nur der sein konnte, der er war. Der erfolgreiche Arzt, der beliebte Mann unter seinen Leuten. Dass er das halt nur dort sein kann. Und wenn er in Amerika ist, ist er dann halt einer von vielen. Er hat nicht diese Positionen. Ich glaube, dass er das nicht aufgeben konnte. Und letztendlich, muss man halt auch sagen, sich eher für seine Heimat und gegen seine Familie entschieden hat. Also auch gegen
bei
seine
ihm
Kinder.
Heimat schon doch als kultureller Ort als geografischer Ort.
Also für ihn war es ein ganz extrem geografischer Ort. Für meine Mutter offensichtlich, die einfach immer schon weg wollte und immer schon nach Amerika wollte. Die hat das offensichtlich ganz, ganz anders empfunden.
Sie hat es aber auch erst schwer gehabt und dann ist sie aber doch eine erfolgreiche Unternehmerin geworden. Also es hat aber ein bisschen gedauert.
Naja, schwer natürlich, weil sie Soziologin war im Iran und halt studiert hat und einen Doktor gemacht hat. Und dann kommst du halt in ein fremdes Land und musst von null an beginnen. Mhm. Du bist halt niemand und nichts. Du kannst die Sprache nicht, du bist eine Frau alleine mit 4 Kindern, also meine Mutter war 32, wie sie den Iran verlassen hatte und hatte 4 Kinder. Also das sind schon Ausgangssituationen, die sehr schwierig sind.
Sie sagen ja, Heimat ist ein mentaler Zustand, das ist, Sie haben sie irgendwie so für sich gefunden und man muss auch zwischen den Identitäten mal hin und her schlüpfen oder springen können, das können Sie ja als Schauspielerin, das ist so Ihre Heimat, die Schauspielerei oder die Bühne oder ist es eher die Familie, weil Sie haben ja doch eine enge Beziehung zu Ihrer Mutter, zu Ihrer Tochter,
ja,
obwohl die ja in England ist, ne? Und, aber da ist doch ein regelmäßiger Kontakt da.
Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde nie sagen, Heimat ist, ich kann immer nur sagen, für mich, weil ich finde, dass der Heimatbegriff immer etwas ganz, ganz Persönliches ist. Wie jemand das für sich interpretiert, definiert und empfindet, hat so viel mit dieser Person und mit diesem Wesen zu tun, das man hat. Für mich ist es so, aufgrund meiner Biografie, weil es keine gängige Zugehörigkeit gibt an einen Ort oder an ein Volk, sondern eine Mischung von unterschiedlichen Einflüssen, ist es so, dass ich auch über viele Jahre in meinem Leben es als wichtig empfunden habe, quasi mich in mir selbst zu verankern. Also mich so als eben nicht zugehörig einfach so zu akzeptieren und es als einen mentalen Zustand zu erleben.
Naja.
Das glauben Sie mir nicht.
Nee, also, naja, ich habe ja das Buch durchgeblättert und dann bin ich auf einen Satz gestoßen, wo sie doch schon, wo man die Sehnsucht schon rausliest, dass sie auch manchmal das Wollen, irgendwie dazugehören, die Last meiner Individualität ablegen und eintauchen in eine Gruppenidentität, die mich trägt. Manchmal ist die Sehnsucht danach so stark, dass ich sogar ein Feindbild in Kauf nehmen würde. Haben Sie geschrieben?
Das habe ich geschrieben, aber das konnte ich ja nur schreiben, weil ich ja nicht mehr in dem Zustand bin, weil ich reflektiert habe über diesen Zustand. Das ist ja, das fragt man mich ja oft wegen dem Titel auch, ob ich denn noch immer verwirrt sei. Und meine Antwort darauf ist, dass ich das Buch nicht hätte schreiben können, wenn ich noch im verwirrten Zustand gewesen wäre. Das ist quasi eine Reflexion über eine Zeit, wo das ein Brennen, wo das im Rückblick gesehen eine brennende Sehnsucht danach war, einfach irgendwo dazu zu gehören. Meine Konklusion heute aus dem Ganzen ist, dass es eher darum geht, also wenn man aufhört, sich dazu zwingen zu wollen oder glauben zu müssen, dass man irgendwo dazugehören muss, kommt man drauf, dass es sich auch ganz gut ohne diese lokalen Zugehörigkeit zumindest leben lässt. Natürlich gehört Zugehörigkeit zu unserem Leben, aber die gibt es eben in unterschiedlichen Variationen und man muss halt die für sich aussuchen in seinem Leben, die stimmig ist, die man auch haben kann. Ich für mich konnte die Zugehörigkeit, die ich mir gewünscht habe, einfach so nicht haben.
Ich nehme das erstmal so hin, aber ich habe noch leichte Zweifel.
Okay, vielleicht werde mich verteidigen.
Sehr gut. Adnan Maral, schön, dass du da bist.
Guten Abend. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind, alle.
Finde ich auch. Türkisch für Anfänger. Und also Moment, also in Erfurt bist du ja nicht das erste Mal, sondern du hast ja 2 Jahre auch gedreht. Ja. Schloss Einstein, also Erfurt kennst du schon ein bisschen.
So ein bisschen kenne ich Erfurt. Ich fand das grandios. Ich bin mit ein paar Vorbehalten gekommen, dachte, okay, Erfurt, Osten und so. Ne?
Damals,
nicht heute. Moment, damals eben, ich sag ja, also ganz menschlich, glaube ich, habe ich auch über Vorurteile auch in meinem Buch geschrieben und wurde dann eines Besseren belehrt. Ich fand das so toll, also von dem Team in Erfurt, mit denen ich da gedreht habe, die waren so herzlich und ich habe erst gedacht, sag mal, wollen die mich verarschen? Nova, Adnan, wir haben dich vermisst, wo warst du denn? Ich kann das nicht so gut, aber ich stand da und dachte, was? Die haben mich vermisst? Hallo? Kann das sein? Aber es war so. Die meinten das so und das war echt herzlich. Toll.
Du hast eine neue Heimat in Bayern gefunden, schon fast seit 10 Jahren, haben wir letztens rausgefunden, das ist schon fast 10 Jahre her, dass du deinen Kulturraum, den Sprachraum mit einem harten Bruch wechseln musstest, also von Frankfurt, Berlin nach Bayern. Mhm. War das der härteste Kulturbruch in deinem Leben oder?
Ich habe das nicht so empfunden. Die Berliner Freunde, ich habe ja fast 10 Jahre in Berlin gelebt, die haben gesagt, was, spinnst du, du kannst doch nicht zu den Bayern gehen, du bist ja todunglücklich, weißt du, wie die dich behandeln und so. Und das war aber umgekehrt, also die Oberbayern sind immer noch sehr liebe Nachbarn, sehr liebe Menschen, zum größten Teil, also ich fühle mich da sehr wohl und meine Familie auch. Ja.
Also deine Station, du bist als Säugling das erste Mal nach Deutschland gekommen. Die Erinnerungen sind nicht mehr so stark, weil du bist ein 68er.
Ja.
Also 68 geboren. 2 Jahre vorher ist dein Papa schon nach Deutschland als in der ersten Gastarbeitergeneration. Und dann hat ja zum Glück oder zum Unglück, weiß ich nicht, deine Mutter das Ultimatum gestellt. Also wie das Mütter manchmal bei Männern so machen oder bei Vätern sagen.
Genau.
Also entweder holst du uns oder kommst du zurück, mein Lieber?
Genau,
ja. Bist du froh darüber, dass sie ihm das Ultimatum gestellt hat?
Ja, finde ich toll. Also ich bin stolz auf meine Mama immer noch. Ist eine starke Frau. Ja, ne, die Frauen. Toll, weil sie hat dann irgendwann natürlich gesagt, hey, mit 3 Jungs da in den Bergen. Ich komme ja aus Ostanatolien, das ist ein Bergdorf.
Darf ich es mal versuchen auszusprechen?
Ja, bitte.
Gölbelenköjü.
Ja, sehr gut.
Wirklich?
Ja, wir versuchen öfter mal Leute, es scheitert immer. Aber Carsten, du warst klasse heute.
Dankeschön.
10 Punkte.
Also ein ostanatolisches Bergdorf, da bist du geboren, in der Hütte.
Genau, wirklich, ja.
Ja, und dann bist du als Säugling hierher gekommen und dann war damals schon Wohnungsknappheit oder war es schwer für eine alleinstehende Frau in Frankfurt mit drei
Kindern? Also sie war nicht alleinstehend, ne? Also meine Mutter ist nicht alleine. Also das war ja deine Mama, die alleine gekommen ist. Meine Mutter hat meinem
Vater. Genau. Bist du deinem Papa nachgekommen? Natürlich.
Genau, also mein Vater hat gesagt,
Punktabzug.
Wir kommen nach und dann sind wir angereist. Also ich habe noch zwei ältere Brüder und dann sind wir nach Frankfurt gekommen. Und dann war das so schwierig, eine Wohnung zu finden, weil drei Kinder, bisschen viel, ne? Haben die Hessen und dann mussten wir erstmal wieder zurück, Kinder. Also wir sind zurück zu meiner Tante in die Türkei und haben da erstmal gewartet sozusagen in so einer Position, bis meine Eltern das so ein bisschen gesettelt haben, eine Wohnung gefunden hatten und alles auch mit Kindergarten etc. Und dann kamen wir wieder, halbes Jahr später, glaube ich, knapp.
Ja. Stimmt das, dass euer erstes Haus, wo ihr gewohnt habt in Frankfurt, dass da jetzt die,
die Deutsche Banktürme Bank, steht? Ja, total. Jedes Mal muss ich dran denken, die Deutsche Bank türmt da. Und klar, das war ja auch damals das ganze Haus, wirklich so ein Jugendstilhaus, muss man sagen. Tolle Wohnungen, ich weiß noch, dieses Geländer, die Treppen und so, ganz sehr schön. Aber es war natürlich begrenzt. Der Mietvertrag, weil man klar, also die wussten das schon, ich wusste das natürlich als Kind nicht, aber das wurde mir dann später klar, das Haus war voller Türken, ne? Man kannte sich, die Türken konnte man damals davon überzeugen, sozusagen Zeitmietverträge anzunehmen, der Rest hätte das natürlich wahrscheinlich nicht gemacht, also der Deutsche damals, sag ich mal.
Die Inländer, wie die Österreicher sagen. Ne?
Oder die Einheimischen.
Nee, wir sagen nicht, also ich habe, nee. Also es gibt deswegen in Österreich gibt's Inländer rum, dachte ich, was sind das? aber das, also in Österreich sagt man Inländer. Also,
ja. Ich dachte, das ist ein Deutscher. Ich kriege das ja manchmal gar nicht mehr mit, was Österreichisch und was Deutsch ist.
Also in Deutschland würde man nie Inländer. Also,
was sagt ihr dann? Einheimische? Oder?
Einheimische, Deutsche, Eingeborene.
Eingeborene. Aber heute sagt man doch Biodeutsch.
Ach so, Bio-Deutsch, ach, das sagt man so. Ja, gut, ja. Mein erster Eindruck von Frankfurt war übrigens, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, nach der Grenzöffnung, war das Bankenviertel und da habe ich genau, das Erste, was ich gesehen habe, waren die beiden Türme. Da wusste ich noch, ja.
Wusstest du noch nicht, dass ich da mal gewohnt habe?
Nee, wusste ich noch nicht. Kannte dich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also Frankfurt war aber trotzdem, war das eine harte Zeit. Also ich finde ja die Geschichte irgendwie rührend wo ist das Buch hier? Mit dem Weihnachtsbaum. Dass ihr Sehnsucht, ihr Kinder nach einem Weihnachtsbaum hattet und euch da so ein Ding besorgt habt, den geschmückt habt, aber gar nicht wusstet, was man damit zu tun hat.
Ja, also klar. Das Umfeld, mein ältester Bruder, der sagte, Mensch, alle haben jetzt Weihnachtsbäume. Ich hatte das auch so leicht mitbekommen. Ja, okay, Weihnachtsbaum. Mein Vater und meine Eltern sagten, okay, was heißt das jetzt? Ja, wir kaufen auch einen. Okay, dann hat mein Vater das Geld gegeben, wir sind mit meinem Bruder da shoppen gegangen, haben so die Kerzen und so gekauft und haben das Ding aufgebaut, das war nicht groß, ne? Und so, und dann haben wir alles dran gemacht, die Kerzen angezündet. Ja, und jetzt? Haben da gestanden, haben gesagt, komisch, was machen die denn dann?
Die spinnen, die Deutschen.
Nicht. Dann haben wir den auch, zum Beispiel wussten wir auch nicht, dass man den am besten irgendwo gießt, ne? Also dass man an dem Ständer ein bisschen Wasser reintut, damit der nicht sofort trocken wird und dann die Nadeln nadelt sozusagen. Also irgendwann nadelte der und dann sagte meine Mutter, so jetzt muss er aber raus hier, der Baum. Und später habe ich natürlich über Freunde, bei denen wir eingeladen waren zu Weihnachten, dann mitbekommen, okay, es gibt Lieder, die man noch singt und darunter sind Geschenke, wie schön. Spätestens bei den Geschenken hätte ich gedacht, schade. Ja.
Das war eine schöne Geschichte. Ich habe aber auch einen bösen Satz gefunden oder einen. Und zwar geht's da um positive Diskriminierung der Intellektuellen, die mich mein halbes Leben lang begleiten sollte. Positive Diskriminierung der Intellektuellen. Also das halbe Leben, also begleiten die dich immer noch oder erlebst du das noch, positive Diskriminierung? Und was war das?
Naja, also im Prinzip ist das ja so eine Form, das gibt es in verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel in der Schauspielerei, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht damals, als ich so die ersten Filme gedreht habe, na klar, ich habe auch die ersten Rollen Dönerverkäufer, klar, und der Hammer war ja, die hießen auch Mehmet alle, ne? So. Dann Obstverkäufer, wie heißt denn der? Mehmet, okay, der nächste. Kfz-Mechaniker, Mehmet. Und ich dachte ja, das sei so ein kreativer Beruf, Drehbuchautor sein, aber komisch, habe mich gewundert. Und immer wenn ich mit den, gerade in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, eigentlich ist es doch eine komische Rolle, die ja nur versucht, etwas, ich sag mal, der Kfz-Mechaniker sagt, ja klar, ich habe ihn gesehen, ist gekommen und dann wieder gegangen, dieser Mann. Ne? So in dem Sinne, ne? Ich vereinfache das relativ, einfach gesagt, hä, das ist ja nur einer, der jetzt einen Tipp gibt. Ne? Also dramaturgisch doch nicht wichtig, also die Figur braucht es doch so nicht. Und dann haben die Redakteure oder die Regisseure gesagt, Adnan, das ist eine ganz wichtige Rolle hier, ganz wichtige Rolle. Ja, also man wollte so ein Spiegelbild zeigen und es war dann aber auch so ernsthafte Diskussionen und immer wenn ich gesagt habe, Mensch, könnte jemand denn nicht auch, auch normal, könnte man den nicht auch deutsch benennen, ne? Es ist ja auch egal. Also heute spiele ich zum Beispiel deutsche Rollen, ja? Ich habe jetzt Kommissar Wegener gespielt, Zoodirektor Gruber, jetzt spiele ich fürs ZDF Viktor Renko. Also mittlerweile ist diese Diskriminierung, dass man nicht dieses Selbstverständnis hat. Und gerade die Intellektuellen, die ja sagen, Mensch, ich habe mich doch mit dem Dasein auseinandergesetzt, diese Rolle ist doch wichtig, dramaturgisch, aber den nennen wir Mehmet und alle nennen ihn Mehmet, ist ja auch komisch. Und wenn man sie darauf aufmerksam macht, versuchen sie sich ja immer noch zu erklären, wie wichtig das ist. Dann stehst du da und denkst so, hä, verstehe ich jetzt nicht. Ja, also sie wahrscheinlich auch nicht heutzutage. Aber damals war das extrem. Oder zum Beispiel in der Schulzeit, in der vierten Klasse, also ich bin von der dritten Klasse, von der türkischen Schule, damals gab es noch türkische Schulen, in die vierte Klasse bin ich in eine deutsche Schule gekommen, war mächtig stolz auf mich. Wow, ich hatte sozusagen, mein Deutsch war so gut, dass die Lehrerin gesagt hat, der Adnan kann schon auf die deutsche Schule, ne? Aber ein Riesenfehler war das nachhinein, weil ich sehr gut war in der Schule, in der Klasse und jetzt kam ich in diese deutsche Klasse, die ja seit knapp 3 Jahren Deutschunterricht hatten, daily, ja, Rechtschreibung etc., ne? Und das Deutsche, also der Deutschunterricht war das Schlimmste für mich, weil ich bin gar nicht hinterhergekommen. Ja, also ich habe diese Grammatik gar nicht verstanden. Jetzt hieß es, ja, du kriegst einen Ausländerbonus, Adnan, ne? Eine Note besser. Dachte ich, okay, auch gut, ne? Trotzdem bin ich bei einer 4 gelandet. Vorher war ich im Deutschen eine 1, ne? In dieser zweimal die Woche Deutschunterricht. Ist ja nicht so, wie wenn man jetzt jeden Tag und um einen herum nur Bierdeutsche, ja, wo die Eltern auch helfen können. Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Also eigentlich, und die sagten, ja Mensch, du Armer, eine Note, das hilft dir doch. Und eigentlich hätte mir mehr geholfen, die Gleichstellung und zu sagen, Mensch, so, du kriegst Nachhilfe, damit du es verstehst, damit du das Gleiche, ne, auf den gleichen Niveau kommst und nicht eine Note besser. Weil am Ende ist ja die Diskrepanz geblieben, die ich hatte. Ja, damit musste ich ja leben, irgendwie.
Jetzt ist sie weg, jetzt spielst du einen LKA-Beamten mit einem deutsch klingenden Namen. Ja. In diesem neuen ZDF-Samstag-Krimi Helen Dorn mit Anna Loos. Also, ist das cool?
Ja, wir fangen ja jetzt erst an zu drehen, deshalb kann ich dir nur sagen,
kommt noch.
Wird cool. Wird cool, aber wir drehen zum, ja, oder ja. Hoffe ich doch.
Und dann spielst du einen Zahnarzt.
Genau, das ist dann, wir drehen noch eine Komödie, ZDF, Zahnarzt, türkischstämmig, aber das wird jetzt gar nicht so, ein Reihenhaus steht selten allein, das Ganze spielt in Frankfurt, wir haben schon mal einen Teil gedreht und das kam so gut an, dass sie jetzt gesagt haben, wir drehen einen zweiten Teil und da gibt es so lauter Nachbarschafts-Miseren, sage ich mal, vielleicht so ähnlich wie bei euch, Vorstadt.
Also Vorstadt, ja.
Adnan, du hast gesagt, Identität ist mir wichtig. Also für dich ist Identität und Heimat wichtig. Kannst du gibt es einen Unterschied zwischen Identität und Heimat?
Naja, es gibt vielleicht den Punkt, dass man Wurzeln hat, wo man herkommt. Und ich habe gemerkt schon früh, dass es einigen, sage ich mal, Menschen, die in gleichen Wurzeln haben wie ich, also türkische, die nicht genug sich mit diesen Wurzeln auseinandergesetzt haben. Das heißt, sie haben sich dann früher, wenn man türkisch gesprochen hat, wenn wir an der Bushaltestelle türkisch geredet haben, unterwegs, da haben die Hessen, gell, ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, haben die gesagt, ey, Jungs, könnt ihr nicht Deutsch babbeln, gell? Wir verstehen euch doch gar nicht. Und dann haben wir die angeguckt, ah ja klar, bist ja auch kein Türke, gell? So in dem Sinne. Und heute, wenn ich mit meiner Tochter türkisch rede, sagen die, ach, toll, ihre Tochter wächst mehrsprachig auf, wie schön ist das denn? Also Deutschland hat sich entwickelt, ich bin froh darüber, ja, dass man so weit ist. Dass das, und das war aber für die Leute dann ein Problem, die haben dann zu Hause kein Türkisch mehr geredet, ne? Also, weil die hatten ein ähnliches Elternhaus, also Gastarbeiterkinder, zu Hause hat man Türkisch geredet und die haben sich verweigert. So,
jetzt also ihre Wurzeln ein bisschen verweigert.
Genau, also bewusst verweigert. Und jetzt war das natürlich auch so ein bisschen in der Krise. Also nach außen war man eben, wollte man Deutsch sein. Klar, ich saß auch in der 4. Klasse und dachte, alle sind blond, haben glatte Haare. Ich habe meine Haare auch immer glatt gekämmt. Ich habe Locken normalerweise, die sieht man jetzt nicht. Und dachte immer, oh, ich will auch glatte Haare haben, blonde.
Frau Madani hat auch eigentlich, Frau Madani, Sie haben eigentlich auch Locken, oder?
Ja, ich habe sie auch glatt gemacht für heute. Sich
dazu ja, hören. Das stimmt. Und dann darf ich darf ich das verraten, dass der Friseur versagt hat und keine Locken hinkriegt? Stimmt, also ich kann es ja gar nicht glauben. Also
überhaupt gar kein Friseur kriegt Locken hin. Ich muss immer jedes Mal nach dem Friseur noch rausgehen und nochmal die Haare waschen und selber Locken machen. Dazu war ich einfach zu faul gestern und deswegen bin ich heute glatt. Morgen bin ich wieder lockig. Naja.
Ja, die Heimat, die Identität.
Entschuldigung, darf ich nur ganz kurz?
Unbedingt.
Ich finde das so spannend, weil du kommst aus der Türkei, ich aus dem Iran, aber es sind so viele Parallelen von dem, was du erzählst mit dem Weihnachtsbaum. Weil ich hatte so eine ganz ähnliche Geschichte, nur ganz kurz. Ich bin nach Hause gekommen weinend, weil alle anderen Weihnachtsbäume hatten und ich nicht. Und meine Mutter hat mir dann so einen kleinen Plastikbaum gekauft und hat den hingestellt und wir wussten auch nicht, was sie machen. Und dann hat sie mir Maßregeln unter den... Weil sie gedacht hat, okay, Schokolade mag sie sicher gern. Ich weiß sonst auch nicht mehr. Ja, aber es ist ganz spannend, ne? Was Ausländer sein, egal von wo man kommt, dann doch wieder eine Verbindung schafft in den Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja. Egal, das wollte ich nur kurz.
Das war eine schöne Ergänzung. Natalia, Charonin, schön, dass du da bist.
Danke.
Du bist mit 8 Jahren aus Kasachstan gekommen, aus Timmertau, habe ich das richtig ausgesprochen?
Richtig, ja.
Schon wieder richtig auch, 20 Punkte. Super. Mit 8 Jahren bist du hierher gekommen, das war 1996.
Richtig.
Heute hattest du einen ganz besonderen Tag, du bist schon seit einiger Zeit in der Stadtverwaltung, aber heute hast du deinen ersten Tag in der Ausländerbehörde gehabt.
Ja.
Ja, und das war das Stress?
Das, neue Herausforderungen, neue Leute, also neue Kollegen und in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Situation ist es natürlich eine sehr große Herausforderung zu dem, was ich vorher gemacht habe.
Jetzt musst du dich mit Asylrecht und Ausländerrecht beschäftigen. Richtig. Und dann auch alles noch viel lernen dazu.
Ja, ja.
Du hast dich auch verweigert, deinem Russisch sein und wolltest nicht, dass deine Mutter mit dir Russisch auf der Straße spricht. Das war dir peinlich. Richtig. Und jetzt, nach 28 Jahren, sagst du, die russische Seele kommt irgendwie durch bei mir und ich merke, dass die russische Mentalität durchkommt und ich entdecke meine russische Seele. Da hast du aber lange gebraucht, oder?
Ja, in der Tat. Also wo wir hergekommen sind, ich glaube, ein Kind kann das nicht so wahrnehmen beziehungsweise nicht so begreifen wie das Erwachsene oder Mutter oder Vater. Ich habe bis ungefähr ich 17 war, habe ich nur deutsche Freunde gehabt. Und wenn ich mit meiner Mutter in der Straßenbahn gefahren bin, habe ich gesagt, Mutti, wir sprechen gar nicht oder nur ja oder nein.
Diese Bestimmtheit, hast du das gesagt?
Also das war, man wollte auf Biegen und Brechen dazugehören. Man wollte sich nicht, dass man sich abgrenzt oder so, weil man ja das schon in der Schule gehabt hat. Und deswegen war natürlich die Angst groß, sich irgendwie zu unterscheiden von anderen. Man wollte so sein, wie die Kinder auch sind, ne? Also die deutschen Kinder.
Deine 10-jährige Tochter, die wächst jetzt zweisprachig auf?
Ja.
Die, also mit der sprichst du Russisch?
Ja.
Das
ist mir auch sehr wichtig. Ja. Also das habe ich auch meinen Eltern gesagt. Ich habe das große Glück, dass wir zusammenleben. Wir haben ein Zweifamilienhaus. Und wenn ich höre, dass meine Tochter Angelina mit meiner Mutti sich auf Deutsch unterhält oder mit meinem Vater, dann schimpfe ich mit meiner Mutter und sage, sie muss Russisch lernen. Ne? Da guckt meine Mutti auch mich mit großen Augen an, so ungefähr. Früher durfte sie nicht, jetzt darf sie. Jetzt muss sie.
Was ist nur los mit dir? Also deine Mutter ist Wolgadeutsche, also Elvira Schneider hieß sie, bevor ja. sie deinen Papa geheiratet hat. Und dein Papa ist Russe.
Ja.
Und es war trotzdem schwer, weil sie als Faschistin beschimpft wurde. Also richtig. Hatte echte Probleme. Das war auch der Grund, warum ihr dann gesagt habt, wir stellen einen Antrag und kommen nach Deutschland.
Richtig. Also das klingt jetzt wahnsinnig, aber das war alltäglich, dass quasi die Wolgadeutschen in Kasachstan in den 90er Jahren oder auch in den 80er Jahren, also die ganze Zeit, meine Mutti wurde auch Barbara genannt, weil die Russen hatten irgendwie so eine Beziehung zu Deutschland, zum deutschen Namen Barbara. Mhm. Ne? Also da war sie nicht Elvira, sondern Barbara und ja, Faschistin. Also das ist, du bist hier ein Faschistenkind und deswegen auch... wenn ich immer drüber nachdenke, deswegen auch, was ich gesagt habe, Heimat ist für mich der Ort, wo man sich nicht erklären muss. Weil meine Mutti, die hat eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt und musste immer ihren Nachnamen erklären in Kasachstan. Mhm. Also warum Deutsch oder warum und weshalb und. Und wo wir hergekommen sind, mussten wir, ja, waren wir eigentlich Russenschweine und mussten, ne, also krass gesagt, ja. und mussten auch erklären, warum wir hier sind. Also das ist furchtbar.
Du hast ja deine Fröhlichkeit erhalten, das finde ich gut. Für deinen Papa war es auch nicht so leicht, denn er war auch Arzt und konnte natürlich hier nicht praktizieren, Nein. hat auf dem Bau gearbeitet. Also das war dann schwer, dass er dann überhaupt wieder praktizieren konnte.
Ja, das war ein sehr langer Weg, wo wir hergekommen sind. Da haben die Behörden gesagt, ja, das interessiert uns nicht, was sie dort gemacht haben, Diplom etc. Mein Vater, sie verstehen die Maschinen hier nicht, beziehungsweise die ganzen Gerätschaften und das und das. Und da hat er gesagt, na warum? Ich kann doch Latein. Na, also weil Medizin, das ist ja, denke ich mal, für jeden Mediziner die gleiche Sprache. Mhm. Und da hat er gesagt, und außerdem habe ich meine zwei Hände. Ne, also da brauche ich keine Maschine. Also von daher war das sehr schwierig. Nichtsdestotrotz gibt's begleiten dann auf solchen Wegen Menschen, die es mit einem gut meinen. Und er hat dann seine Approbation doch machen können. Und seitdem ist er Orthopäde, ja.
Hier in Deutschland. Deine Mama war Radiosprecherin und Fernsehsprecherin in Russland.
Aber in Kasachstan.
In Kasachstan. Das ging dann natürlich hier nicht.
Das ging hier nicht, wegen der Sprache, natürlich nicht. Aber sie ist dann, also das, was ich meinen Eltern immer, also beziehungsweise auch jetzt hoch anrechne, man hat nie geschimpft, mein Vater hat nie oder meine Mutter hat nie geweint oder egal, ich meine, wir haben ja auch verschiedene Erstaufnahmestellen besucht. Ne?
Also du kennst Eisenberg, die Erstaufnahmestelle von innen, ihr habt verschiedene Stationen gemacht, Baden-Württemberg.
Rastatt, also, Eisenberg, Bischofferode, Schacht.
Und Erfurt. Dann kam das Telefonbuch. Also genau. Erfurt ist, also da gab es diese Bücher, wo Telefonnummer drin stehen, also das hier noch genau. mal kennt. Und dann hat dann deine Mama geguckt, weil dein Bruder ist Eishockeyspieler
genau.
gewesen. Und hat sie geguckt, wo gibt's Eishockey
in Verein Erfurt oder so, genau.
Und dann hat sie Erfurt gefunden.
Richtig. Also in Rastatt, also mein Onkel ist ja schon auch 95 hergekommen und wir wollten unbedingt nach Baden-Württemberg. Der hat in so einem kleinen Dorf Grenzach-Wühlen direkt in diesem Länderdreieck gewohnt. Und da hatten wir in Rastatt geäußert, wir möchten zu ihm. Und da hieß es, nee, also zu meiner Mutti, der Bruder, nee, das ist kein Verwandtschaftsverhältnis so ungefähr. Es ist ja nicht der Vater. Sie können auch woanders leben in Deutschland. Ne? Und da wurden wir nach Eisenberg geschickt und in Eisenberg hat meine Mutti gesagt, Mensch, ich habe zwei Kinder, können wir nicht in irgendeine Stadt, da wo sich die Kinder entwickeln können, mein Sohn ist Eishockeyspieler. Naja, und dann haben die Beamten dort gesagt, ja, sie kommen in eine Stadt. Und dann haben die uns nach Bischofferode Schacht geschickt. Das ist Nordthüringen, da standen zwei Kasernen und da war Schluss und Wald. Ne, sind wir immer Pilze sammeln gegangen. Und eines Tages hat meine Mutti da ein Telefonbuch aufgemacht und hat nach einer Stadt gesucht und ESC Erfurt gefunden. Also Black Dragons in Erfurt. Und da hat mein Bruder Probetraining gehabt. Und damals war das ja noch mit der Residenzpflicht. Man durfte eigentlich gar nicht weg und.
Den Landkreis nicht verlassen.
Richtig. Und dann haben hier die Mächtigen von Erfurt, stellvertretender Oberbürgermeister etc., weil der Verein ihn haben wollte, sind wir quasi durch meinen Bruder nach Erfurt gekommen.
Es lebe das Telefonbuch.
Ja, ja. Wahnsinn.
Du bist als politisch engagierte Erfurterin hier angekündigt in dem Heftchen, das muss man auch erklären, du bist bei den Jusos, engagierst dich, bist auch im Kreisverband der SPD, bei der IG Metall und nicht zu vergessen, du warst auch Blumenkönigin. Ja.
So.
Ja, naja, Moment, das ist ja nicht, Blumenkönigin in Erfurt ist ja was anderes, weil wir sind ja eine Blumenstadt. Ja,
Mr. Schon, Google macht's möglich.
Nicht, ja, also Blumenkönigin 2013, und da habe ich, warum macht man so? Also die also politisch reflektierte, intellektuelle Frau macht Blumenkönigin. Da kriege ich in meinem kleinen Geist, habe ich das nicht zusammengekriegt, aber das war... Das war das lustig oder was?
Es war sehr lustig. Zu dem Zeitpunkt hat mich zwar Politik interessiert, aber ich war noch nicht so politisch engagiert wie jetzt. Mhm. Ich bin da hingekommen, weil mir ein Fotograf gesagt hat, du bist fotogen. Und da habe ich gesagt, und hast du nicht Lust mitzumachen? Mhm. Und da habe ich gesagt, na ja, klar, was muss ich denn machen? Na, einfach mal nur stehen und grinsen.
So einfach ist das,
verstehe. Und dann, wo ich zurechtgemacht worden bin und gesehen habe, dass meine 5 anderen Mitbewerberinnen oder die da um diesen Titel da gepoolt haben, eigentlich sollte ich ja nur so, weil, nee, wir waren zu 5 und 4 sahen doof aus und deswegen sollte ich mit. Also 5 auf der Bühne sehen besser aus als 4.
Ach so, weil 4 ist...
Naja, und dann wurde ich fertig gemacht und da habe ich gesagt, was lernt ihr denn die ganze Zeit? Und ich kam gerade von einer italienischen Hochzeit aus Kassel. Also 2 Tage lang durchgefeiert, komplett fertig gewesen. Und Sonntag früh um 8 musste ich auf der EGA sein. Und da habe ich gesagt, was macht denn ihr da? Na, wir müssen lernen. Ich sage, was denn? Na, die Geschichte, Blumen. Ich sage, ach ja. Naja, der Oberbürgermeister ist doch da und die ganze Jury. Ich sage, was für eine Jury? Also das war sehr, sehr spannend. Aber ich habe
gewonnen. Und du bist es dann geworden, ja. Weil du bist cool geblieben und hast dich nicht so fertig gemacht. Und was?
Ich habe gegrinst, ja.
So einfach ist das alles. Naja. Aber Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss, wo das einfach passiert. Ne? Schön, dass du da bist.
Danke.
Hubertus Staudacher, Islambeauftragter des Bistums Erfurt. Klingt ernsthaft, klingt seriös und das sind Sie auch. Aber Sie haben die Ruhe und die Coolness, weil Sie ja seit 3 Jahren im Ruhestand sind. Das macht eine gewisse Entspannung bei Ihnen?
Ja, bringt auch eine gewisse Langeweile.
Ja. Heimat als Spannung zwischen Ankommen und Weggehen. Also das erste Weggehen war ja kein Weggehen, das Land, in dem Sie groß geworden sind, das war ja plötzlich weg. Also die Heimat, wenn man das mal die DDR als Heimat bezeichnet oder als Ort, der war dann plötzlich weg. Also Sie mussten gar nicht weggehen und schwupps war dann das Land DDR weg. Komisch, oder?
Ach ja, eigentlich nicht so, weil man... Also wer relativ bewusst in der DDR gelebt hat, hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass manche Sachen nicht so weitergehen. Man wusste das Datum nicht. Aber man wusste, dass es eigentlich zumindest limitiert ist. Aber gut, das hätte keiner sagen können, 89 oder 2000 oder sowas. Aber man wusste, das geht nicht ewig. Also von daher war man nicht so ganz so überrascht, glaube ich.
Trotzdem ist ja was weg gewesen. Nochmal zur Erklärung, Sie sind in Bad Liebenstein im damaligen Bezirk Suhl geboren, also schon noch in
autonomen Gebirgsrepublik Suhl.
In Suhl sind Sie geboren, dann haben Sie Theologie studiert in Erfurt bis 68 und waren von 70 bis 89 im Benno Verlag Leipzig. Es war ein katholischer Verlag. Mhm. Sie sind immer an die Bücher rangekommen, an die wir nicht rangekommen sind.
Zum Teil, aber ich glaube, es gab auch andere Möglichkeiten. Also ich habe in Leipzig mehr in der deutschen Bücherei gesessen und ich glaube, dass man da auch an manche Bücher rangekommen sind, an die andere nicht ran. Aber wir hatten natürlich eigentlich auch durch die Kontakte innerhalb der Verlage eigentlich auch Möglichkeiten, so nach dem Motto, besorgst du mir das Buch, besorge ich dir das. Also das war eine einfache Austauschgeschichte. Aber ich glaube, dass man mehr konnte, wenn man wollte, als man heute in manchen so Opferberichten liest.
Sie haben gesagt, mit Heimat als Ort tue ich mich schwer. Also Sie vertreten eher so die Hesse-Heimat. Dann haben Sie gesagt, meine Frau ist mehr Sächsin, als ich Thüringer bin. Also mit dieser Identität zu einem Ort oder zu einer Gruppe tun Sie sich ein bisschen schwer?
Ja, also Heimat mit Ort zu verbinden, das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Also Heimat ist für mich tatsächlich irgendwie mehr auch ein geistiger Horizont, ist auch etwas, was sich permanent ändert. Deswegen komme ich auch mit diesem Fremdheitsbegriff da ganz gut zu Rande, wobei ich ihn vielleicht gar nicht so negativ bewerte, sondern das ist für mich eigentlich sogar ein positiver Begriff. Das ist nicht immer bequem. Das hat auch was mit wechselnden Identitäten zu tun. Man ist ja nie eine Identität. schon im praktischen Leben wechselt man ständig. Ja. Und das ist mir irgendwie wichtiger. Ich meine, von den ganzen Geschichten, die wir jetzt bis jetzt gehört haben, bin ich da eigentlich in der Beziehung der Langweiligste, weil ich den Ort tatsächlich nicht verlassen habe, aber auf den Ort auch nicht irgendwie nicht angewiesen bin. Also ich könnte jederzeit woanders auch leben, hätte damit keine Probleme, bis auf eins. Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Punkt, der dann verbunden ist, wo bin ich, das ist Sprache. Also ich glaube, wenn man eine Sprache irgendwo nicht beherrscht, dann wird man sich an den Ort immer schwer tun, weil man findet keinen Kontakt zu den Menschen, man findet keinen Kontakt zur Geschichte, man findet keinen Kontakt zur Kultur. Also Sprache ist ein wesentliches Element dabei. Aber ansonsten ist es mir ziemlich, glaube ich, nicht so wichtig. Also ich würde mich nie als auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier rausfliege, aber ich würde mich wahrscheinlich nie als Erfurter und ich würde mich nie als Thüringer verstehen, wobei als Thüringer schon deswegen nicht, weil ich nicht genau weiß, was das ist. Thüringen ist ein zersplittertes Land, geschichtlich. Ja? Das hat verschiedene Herzogtümer. Ein Altenburger wird nie sagen, Weimar ist was ganz anderes. Gell? Und gibt es eine ganz andere pietistische Tradition als für jemanden, der aus Meiningen kommt. Also da gibt es andere Unterschiede, die wirken viel, viel stärker als so ein bisschen so diese. Jetzt sind wir Thüringen. Eichsfelder wird auch nie sagen, er gehört zu Thüringen.
Gottes Willen, die sind ja nicht freiwillig dabei. Also Sie sagen ja, wenn man nur eine Identität hat, bleibt man nicht kritisch. Sie sagen mal, die Außensicht ist wichtig. Also auch auf Religion, auf ihre eigene Kirche, auf die katholische Kirche. Das heißt, wenn man sich zu sehr mit einer Sache identifiziert, dann fehlt die Draufsicht. Und Sie sagen, der kritische Geist geht verloren, wenn man nicht auch mal zwischen den Identitäten hin und her switchen kann.
Also ich glaube, Rechtsextremisten und Linksextremisten haben, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Sie haben jeweils nur eine kulturelle Identität. Die sind unfähig, sozusagen anders zu denken.
Leute, die ideologisch sind jetzt.
Oh ja, also die sind tatsächlich eindeutig, ja, und damit natürlich auch relativ langweilig eigentlich in der Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man wechseln kann und dass man von daher, weil man ja wechselt, man ist dann immer zwischen verschiedenen Welten. Wie gesagt, das ist nicht immer bequem und manchmal hat man so das Gefühl, ach, das reicht, jetzt möchte ich auch irgendwo mal, irgendwo auch mal zu sein und sagen, die anderen könnten ja. Aber ich glaube, ich brauche A, den anderen, um mich an ihn auch jeweils ein bisschen versuchen zu definieren. Ich brauche den anderen. Ich brauche
den
Fremden oder der braucht als Fremden mich. Das ist ganz wichtig, sonst kriegt man selber keine Identität. Und ich brauche diesen Wechsel auch, weil ich auch feststelle, natürlich finde ich in jeder Identität, in der ich lebe, auch Begrenzungen. Ja, also die habe ich in meiner Kirche empfunden oder finde auch in meiner Kirche. Auf der anderen Seite hat mir diese Religion auch oft sozusagen einen Ausgleich geschaffen, den Gedanken Fremdsein zum Beispiel positiv zu konnotieren. Das ist etwas, das habe ich aus der Religion heraus.
Ich
bin Fremdling unterwegs, permanent.
Religion könnte Heimat sein, war ja zu DDR-Zeiten, war die Kirche zumindest ein Schutzraum. Andererseits frage ich mich, war es für Sie jemals eine Option, auch zu gehen, die DDR zu verlassen, also tatsächlich die Heimat zu verlassen und woanders hinzugehen?
Also sagen wir mal, es klingt jetzt blöd, theoretisch ja. Besonders weil man auch durch die Verlagsarbeit genügend Leute kannte, wo man gesagt hätte, da steige ich ein. Aber es ging ganz praktisch nicht. Also das hat einen ganz einfachen, banalen Grund. Meine Mutter war schwer krank und bettlägerig. Also das war keine Option zu gehen. Punkt. Deswegen habe ich über diese Frage eigentlich gar nicht groß weiter nachgedacht, weil sagen wir mal, war kein Thema, weil es einen konkreten Grund gab. Der hatte keinen anderen. Ich bin nicht hier geblieben, weil mir die DDR besonders gut gefallen hat. Wäre auch nicht gegangen, weil ich in der DDR prinzipiell nicht hätte leben können. Es gibt andere Opfergeschichten, vor denen ich Hochachtung habe, muss man dann auch noch sagen.
Trotzdem kann man noch mal sagen, also sie durften kein Abitur machen, haben das dann später gemacht, haben auch auf dem Bau gearbeitet, also gut, ganz reibungslos ging es auch nicht.
Ja, aber da gibt's extremere Sachen, also das muss man hingucken.
Wechsel der Identitäten oder das Spannungsfeld war ja in Ihrer Familie schon da. Ihr Vater kommt aus dem Rheinland und war katholisch, Ihre Mutter aus Sachsen und evangelisch. Mhm. Da fing es in der Familie schon an, oder?
das, ich sag mal, da hat man schon zwei Welten kennengelernt, wobei bei meiner Mutter noch dazu kam, dass sie Diakonisse gewesen ist, also auch noch ein innerhalb der evangelischen Kirche, sagen wir mal, so einen bestimmten Akzent hatte. Und mein Vater kam aus dem Rheinland und war, das ist für Katholiken so ein bisschen nochmal eine Klassifizierung, aber rheinisch-katholisch. Das ist immer noch ein bisschen rheinisch-katholisch. Das ist so ein bisschen, naja. Also das ist immer dann, wir nehmen es noch ein bisschen leicht. Gell, da,
also ein milder Katholizismus.
Ja, so nach dem Motto, wir lächeln drüber. Gell. Aber also das sind so ein bisschen, ich bin dann bei den Welten geblieben. Meine Frau ist also auch evangelisch, sicher ist sicher. Also man hat immer noch eine Alternative. Wenn man dort oben ankommt, kriegt man vielleicht doch eine Wolke. Also je nachdem, ob die evangelisch oder katholisch ist.
Ach, das stimmt doch mit den Wolken. Ich dachte immer so.
Ah, doch. Da hängt vielleicht auch.
Doch eine sichere Heimat, als sie es zugeben wollen, vielleicht.
Ja, muss man sehen dann. Aber es ist eine gewisse Rückversicherung. Falls da oben nur Evangelien sind, dann habe ich einen Kontakt dahin.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja mit diesem Heimatbegriff, diesem Fremdkörpersein, weiß nicht, mir geht es da anders und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Also es ist so eine, wo ich mich frage, also natürlich bin ich auch in Oberbayern, also ich habe viele Orte gewechselt und fühle mich auch zum Beispiel in Frankfurt beheimatet. Aber das kommt auch daher, dass auch Menschen um mich herum, bestimmte Kulturen, bestimmte Mentalitätsfrage, Dialekt, die Sprache, ich mich angenommen habe, auch zugehörig gefühlt habe. Und das gibt mir aber auch ein schönes Heimatgefühl, ja, ein Zuhausegefühl. Und ich, auch wenn ich anders mich fühle, doch ist es schön, dass die Menschen mich aufnehmen, ja. Eine Geborgenheit mir geben. Das ist auch Heimat. Also, na klar, kann ich mich dagegen wehren und sagen, ach, ich fühle mich anders. Klar, aber das ist aber auch doch, ist es ja, nimmt das ja auch einen an. Ne? Also, das ist auch schön, wenn eine Gesellschaft, auch die paar Freunde, die man hat, man bewegt sich ja auch immer in einem gewissen Kreis von Menschen, wo man das Gefühl hat, ah, die verstehen mich. Ja, oder zumindest glaubt man das. Aber es ist ja auch schön, ob es jetzt religiös ist oder nicht, egal wie, in welcher Form. Und wenn ich jetzt die Heimat wechsle oder auch den Ort wechsle, bedeutet das, natürlich nehme ich eine gewisse meine Identität ja mit, aber doch ist es ja eine Auseinandersetzung wieder mit Menschen neuen. Und Sie haben das jetzt nicht gehabt, ja? Und das ist aber eine interessante Auseinandersetzung, weil man dann auch wieder guckt, aha, wie ist das denn hier? Es ist vielleicht ungemütlich, ja? Man ist erstmal auch vielleicht Fremdkörper und doch ist es spannend, etwas Neues zu entdecken und vielleicht auch was Neues an sich, wie man damit umgeht und eine neue Heimat zu entdecken vielleicht. Also aus meiner Perspektive, ja, gell?
Ich rede nur von meiner. Ich glaube, dass man ein bestimmtes Umfeld unter Umständen als angenehm oder weniger angenehm empfindet, dass man sich sozusagen, den kenne ich, die, also dass man sich an einen Ort sagt, also hier ist einfach gut, hier ist schön, gefällt mir. Das ist, glaube ich, nicht das, aber das würde ich nicht als Heimat verstehen. Denn ich merke dann auch, wenn ich jetzt nach Verwandtschaft oder Bekannte in Berlin oder in Köln besuche, dass ich mich dann irgendwie genauso sage, ach, das ist einfach jetzt gut und ich genieße es auch mal in eine Anonymität einer Großstadt einzutauchen, gerade wenn man aus Erfurt kommt, sozusagen, wo man dann so immer das Gefühl hat, also du musst dich ständig irgendwie anständig betragen, weil sie dich kennen. Gell? Das hat ja auch ein bisschen Nachteile. Aber dass man einfach auch, also dass man sich irgendwo wohlfühlt, das ist ja, aber das Heimat ist für mich immer irgendwie, ich tue mich auch schwer mit dem Begriff, weil mir, vielleicht ist auch manchmal so ein bisschen schwierig besetzt, wenn ich Hesse lese, dann kriegt der Heimatbegriff aus jeder Seite, dann kann ich den Schwarzwald sozusagen mit Händen greifen. Gell?
Aber eben, das meine ich ja, ich glaube, das ist auch vielleicht ein, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopper formuliert, ein bisschen, vielleicht ist es auch ein deutsches Problem. Also, ja, ich sag jetzt mal Heimat. Also, ich finde das ein gutes Gefühl. Also, aber es ist auch, deshalb finde ich es auch komisch, wenn dann, ich sag mal, Deutsche auf mich zukommen und sagen, ich sage, wo warst du denn im Urlaub? Ja, in der Türkei. Ah, in der Heimat.
Das befremdet dich
erstmal. Ja, das befremdet mich, weil es natürlich auch eine, was ist das, warum? Was ich hier lebe? Also, weil das nicht meine Heimat ist.
Das ist definitiv nicht deine Heimat.
Also deine Wurzeln. Meine Wurzeln. Also okay. So definiere ich das. Aha. Deshalb meine ich auch so, es gibt eine Definitionsfrage und das ist nicht, und ich rede nicht von angenehm sein, mich wohlfühlen. Aber ich kann mich im Bett wohlfühlen, ich kann mich kuschelig fühlen, aber ich rede nicht von dem Ort, wo ich mich wohlfühle.
Das mit den Wurzeln würde ich zum Beispiel Sprache
im Moment. Ja, aber der Deutsche fühlt sich auf Mallorca auch wohl. Weil er unter sich ist, ne?
Das war gemein. Das war voll gemein. Natalia wollte noch mal was ergänzen.
Jetzt ein bisschen salopp, ne? Ja, also mich hat es auch immer, jetzt auch politisch engagiert, hat mich das auch immer sehr verwundert, dass dieses Heimatbegriff beziehungsweise dieses Gefühl, wenn man gesagt hat, ja, man fühlt sich der Heimat verbunden oder wenn, dass man gleich irgendwie angeguckt wird, weil das ja nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass dieser Begriff war das ja schon so in Blut dieser rechtskonservativen Ecke hat das geschlummert und erst jetzt langsam wird es ja auch wieder salonfähig. Sonst kann ich mir nicht die Nürnberger Bratwürste auf dem Burger McDonald's erklären. Ne? Also ja, das gibt's. Oder selbst die Globalisierer, die versuchen ja auch irgendwie zu regionalisieren, ne? Indem man irgendwie in Australien einen deutschen Supermarkt findet oder ja, in den USA gibt's ja auch die Weißwürste oder so. Ne? Ich glaube schon, dass es für die Menschen, wenn ich im Urlaub bin, ich war jetzt in der Türkei und in der Heimat.
Seine Heimat.
Und da habe ich mich selbst dabei irgendwie ertappt, wo mich eine gefragt hat, ja, wo kommt ihr denn her? Wo seid ihr geflogen? Und ich sage Erfurt. Und sie sagt, ja, Thüringer Bratwurst. Und ich, ja, kennen Sie. Ja, ne, dieses Gefühl, dieses Gefühl war stärker, als wenn ich jetzt dort einen Russen getroffen habe und der mir was von Pelmeni oder Borscht erzählt hat.
Wirklich?
Da ertappe ich mich selber, aber.
Aber bei uns, also bei meiner Generation, kommt vielleicht noch was anderes hinzu. Wir sind auch, sagen wir mal, ein bisschen übergossen worden von außen mit dem Heimatbegriff. Noch nicht mal so rechtslastig, sondern also in meiner Kindheit und meiner Jugend, also solange ich auf jeden Fall in Thüringen auch zur Schule gegangen bin, bevor ich dann nach Berlin gegangen bin. Da triefte der Herbert Roth ja so sozusagen hinter jeder Fichte, gell, vor.
Also, Thüringer Volkssänger.
Und
wir singen,
wo man dann einfach gedacht hat,
das Rennsteig geht jetzt nicht,
ich muss mal bitte ganz weg. Kurz,
obwohl, das können wir zum Schluss meinetwegen machen. Wir haben noch gar nicht über
Nationen. Darf ich vorher gehen, ja?
Ja, über Nationen noch gar nicht gesprochen und diese kleinen Heftchen, in die man Stempel reinbekommt. Ah, nein, das ist ja also doppelte Staatsbürgerschaft. Du bist ja ein Befürworter, ein Fan davon. Also welche Rolle spielt denn die Sache mit dir? Ist das eine Verwaltungsgeschichte, dass man einer Nationalität angehört oder Staaten? Weil das ist ja...
Also ich besitze den türkischen Pass, aber nicht den deutschen. Ja? Und als ich dann die Möglichkeit hatte, als türkischer Staatsbürger muss man bis zu seinem 38. Lebensjahr den Militärdienst absolvieren, damit... die Türken einen von der Staatsangehörigkeit entlassen. Und vorher kann man nicht zu den Deutschen gehen, weil die sagen, sind sie denn entlassen worden? Ja, also so. Also habe ich meinen Militärdienst gemacht in der Türkei und hatte dann die Möglichkeit...
Austreten zu dürfen
und habe dann überlegt und dachte, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist ja total blöd. Ja, also das ist auch das ist jetzt so nicht aus Heimatgefühlen, sondern aus Wurzelgefühlen. Das ist so ein Gefühl von mir, wo ich sage, hey, es ist auch ein Protest. Ich bin in einer, sag ich mal, durch meine Arbeit und dadurch, dass ich im öffentlichen Leben bin, ist das auch so ein Stück weit so ein bisschen, nutze ich diese Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, Leute, das geht nicht. Wir sind über 40 Jahre hier. Es gilt ja auch für meine Eltern. Es gilt auch für einige andere, auch einige, glaube ich, Iraner, die aus dieser Zeit sind, dass man das nicht einfach... Meine Kinder haben zum Beispiel die doppelte Staatsbürgerschaft. Also sie haben Schweizer Pass, meine Frau ist Schweizerin und den Deutschen. Und die sagen auch immer, Mensch, können wir auch noch den Türkischen holen? Könnte man, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? Also das können sich immer noch mal überlegen. Aber grundsätzlich ist das eine... Und für sie ist das ja auch wichtig, deutschen Pass zu haben und den Schweizer jetzt auch. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, deshalb habe ich gesagt, nee, ich mache darauf habe ich auch in dem Buch geschrieben, aber auch immer in Diskussionsrunden. Und ich sage auch immer, hey Leute, es geht. Und ich kann nur eine kleine Geschichte noch erzählen. Wir waren irgendwann mal beim Schweizer Konsulat weil die Kinder haben ja den Schweizer Pass, meine Frau auch. Und dann standen wir da an und die kennen uns. Und dann sagte die Schweizer Beamtin vom Konsulat, Mensch, Sie sind ja schon über 8 Jahre zu meiner Frau. Sie sind ja schon seit über 8 Jahren in Deutschland. Sie können jetzt den deutschen Pass beantragen. Und ich sage, wie bitte? Meine Frau, ah, ja echt, toll. Ja, also sie kann als Schweizerin den deutschen Pass beantragen, muss den Schweizer Pass nicht abgeben. Aha, dachte ich, wie geht das? Ich 40 Jahre hier, du gerade mal 10 Jahre hier, kriegst den deutschen Pass nachgeschmissen.
Gab's
Hallo? Ja, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ganz klar, politische Frage. Deshalb muss man da auch Farbe bekennen. Und ich fand es auch schade, dass in dieser großen Koalition es nicht dazu kam, sondern man hat es ja eingefordert und am Ende kam es raus, ja, die ab 2008 Geborenen, die dürfen jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft behalten und müssen sie nicht abgeben. So, ist natürlich schade.
Aber das doppelte Staatsbürgerschaft wäre auf jeden Fall ein nächster wichtiger Schritt.
Ja, natürlich. Also ich glaube, es geht, also ich habe mit vielen, sage ich mal, Deutschen gesprochen, die deutsche Pässe haben, die auch im Ausland leben und die sagen selbst, Mensch, also ich will nicht unbedingt meinen deutschen Pass abgeben. Mhm. Ja, verstehe ich. Also die Haltung hat sich auch geändert. Ich weiß auch nicht, was die Sturheit bedeutet, weil ich bin ja trotzdem hier, ich bin ein Teil Deutschlands, ich lebe hier, meine Kinder sind hier aufgewachsen, ich zahle meine Steuern, leiste einen Beitrag für die Kultur. Also ich kann doch nicht wählen.
Ja? Ach so.
Ich kann ja nicht wählen. Also das Interessante ist, meine Frau und ich, wir sind sozusagen, Sie Schweizerin nicht in der EU, ja, ich türkischer Staatsbürger auch nicht in der EU, wir dürfen nicht wählen. Und das geht aber ja, dem deutschen Staat am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Klar, braucht es ja nicht. Auch also das sind ja auch alles so Miseren, wenn man sich das mal so anguckt. Auch genauso wurden Fernsehzuschauer nicht gezählt, die keinen deutschen Pass hatten.
Das heißt, 2,5 Millionen. Also bei den Einschaltquoten.
Bei den Einschaltquoten. Da dachte ich so, hä? Also die Millionen, die vielleicht zugucken, das hat, und die auch ihren Fernsehbeitrag bezahlt haben, wurden auch nicht dazu gezählt. Aha, interessant. Also ich zahle Fernsehbeiträge, aber werde nicht gezählt, weil ich den türkischen Pass habe.
Ja, dann werden die Einschaltquoten ja noch mehr explodiert bei.
Genau. Okay. Also interessant, ne? Also wieso? Also manchmal ist so der Wurm drin, wo ich nicht genau weiß, warum.
Frau Madani, Sie haben einen österreichischen Pass. Und da steht ein falsches Geburtsdatum, nämlich 11. September drin.
Ja.
Und auch noch der Name irgendwie hat fehlt ein.
Da fehlt das S in meinem Namen. Ja. Aber ich habe auch einen iranischen Pass, weil ich ja vor ein paar Jahren in den Iran eingereist bin und da braucht man den iranischen Pass, weil für einen, also die akzeptieren das nicht, wenn man seine Staatsbürgerschaft wechselt. Deswegen habe ich beide Pässe. Sowohl als auch.
Warum ist das auch? Also es gibt keine Menschen, für die ist das auch was Identitätsstiften, ist ja dieses komische Heftchen. Man ist ja natürlich.
Also für mich ist es weniger etwas Identitätsstiftendes, weil ich mich auch nicht als Österreicherin empfinde und auch nicht als Iranerin, aber es macht einen eklatanten Unterschied im Leben, ob man einen österreichischen Pass hat oder einen iranischen Pass hat. Ich hatte den iranischen nur eine Zeit lang, bis 22, 23 glaube ich. Und dass man ständig um Visa beantragen muss, dass man einfach nicht normal herumreisen kann in der Welt, wie man das eben mit einem österreichischen Pass macht und auch nicht bei jeder Passkontrolle mit dem iranischen Pass wusste ich, also wenn ich dorthin komme am Schalter, das wird dauern. Also alle anderen vor mir waren schnell weg, alle anderen hinter mir waren schnell weg, nur bei mir nicht. Also es macht einen eklatanten Unterschied, was für einen Pass man besitzt, also rein pragmatisch gesehen. Im Leben.
Pragmatisch, politisch. Wäre auch mal eine ganze Abendveranstaltung wahrscheinlich wert. Ja. Jetzt haben wir über Religion hier auf eurer Seite noch gar nicht gesprochen. Glaube, also Staudach hat jetzt nicht die Religion, den Glauben gepachtet, obwohl er sozusagen dafür zuständig ist.
Auch nicht.
Auch nicht? Zuständig jetzt hier in der Runde, also als Islambeauftragter, das muss ich noch mal am Rande fragen, was ein Islambeauftragter des Bistums Erfurt tut. Also Sie machen das ja so ehrenamtlich.
Ja, ich habe vorher Akademiearbeit gemacht und Erwachsenenbildung.
Erwachsenenbildung haben Sie mit aufgebaut.
Ich habe die Themen, aber dann gerade als Thema Islam oder Thema Religion überhaupt dort auch ziemlich stark behandelt. Wir haben in den meisten deutschen Bistümern Islambeauftragte. Das sieht zum Beispiel in Köln anders aus. Dort ist das eine Abteilung von, ich glaube, 15 Personen. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe auf der Bundesebene bei der Bischofskonferenz, wo wir uns regelmäßig treffen. Und hier vor Ort ist das eigentlich also drei Bereiche. Einmal, ich halte den Kontakt zu den Gemeinden, die wir in Thüringen haben, besuche die regelmäßig, versuche auch ansatzhaft, das ist wirklich sehr wenig, Veranstaltungen für die Gemeinden durchzuführen, dass die sagen, bestimmte Themen, also jetzt machen wir mit Vertretern der Arbeitsagentur mal was. Wir hatten mal Richter mit dort, da ging es um den ganzen Karikaturenstreit und dass man mal so ein bisschen die deutsche Rechtsprechung dann erläutert. Das ist so das zweite Feld. Und das dritte ist so Weiterbildung, zunächst innerkirchlich, also für Caritas-Mitarbeiter, für Kindergärtnerinnen, für Krankenpfleger oder Ärzte in unseren kirchlichen Krankenhäusern, für pastorale Mitarbeiter dort, damit die Leute, wo wir Gemeinden, wo muslimische Gemeinden haben in bestimmten Vereinen, dass die sozusagen einfach gesprächsfähig werden. Also das sind so die Hauptfelder, in denen man so tätig ist. Oder, na gut, es kommen dann mal so Fragen, wie sollen wir uns verhalten? Kopftuchfrage, gell? Also man Arbeitspapier gemacht für die Caritas, wie kann man Kopftuch in kirchlichen Einrichtungen tragen zum Beispiel? Das sind dann so Fragen, die kommen. Irgendwann steht dann auch mal das Stichwort Religionsunterricht an. Also das sind so die Felder.
Also das ist jetzt ein Thema, wo wir vielleicht vor der Runde nochmal öffnen, bevor wir die Runde öffnen an Sie. Das Thema Zuwanderung, Flucht. Viele Menschen flüchten, verlassen ihre Heimat, kommen hierher, suchen möglicherweise eine neue Heimat, suchen auf jeden Fall Schutz. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben erleben eine Polarisierung, vielleicht auch eine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt auf der einen Seite viel Hilfsbereitschaft, Solidarität und Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und dann auf der anderen Seite auch große Ängste, Ressentiments, Vorbehalte bis hin zu Hass. Da ist alles da, die ganze Palette der menschlichen Gefühle und der Abgründe und auch der Herzerwärmung ist da. Frau Madani, wir haben im Interview miteinander gesprochen, vorgestern glaube ich oder gestern, und dann haben die gesagt, naja, mit der Zuwanderung, mit der Integration und dem Hiersein ist eben so eine Sache, es gilt die Hausordnung. Da habe ich erstmal ein bisschen gezuckt und gesagt, das muss auch klar sein, dass die Hausordnung gilt. Was haben Sie damit gemeint?
Ich weiß, das finde ich auch so spannend, dass wenn man solche Worte benutzt, dass da die Menschen immer gleich zusammenzucken. Und das ist das, was mir bei dieser Diskussion immer so abgeht. Es sind immer, also ich begegne ganz oft immer so zwei Extremen. Also entweder redet man mit Menschen, die sagen, das geht so nicht, man muss da einen Riegel davor, wir werden islamisiert, wir werden eingeholt, es wird uns nicht mehr geben. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite redet man mit Menschen, die vollkommen, also ohne jegliche Differenzierung, einfach nur sagen, ja, wunderbar, und das sind großartige Menschen, die kommen, und das sind also die muss man da aufnehmen, integrieren. Und ich finde das immer prinzipiell sehr schwierig, weil es gibt zwei sehr einfache Arten der Toleranz. Also das eine ist nicht tolerant sein, das ist ganz einfach. Und das andere ist diese leichtfertige Art von Toleranz, dass man glaubt, dass es ganz, ganz einfach ist. Und ich glaube, dass in meiner Werteskala, wenn jemand von mir in Not ist, muss ich ihm helfen. Da gibt es überhaupt keine Frage für mich. Ja? Und dass diese Menschen zu einem Großteil in schrecklicher Not sind und schreckliche Sachen erlebt haben, ist überhaupt keine Frage, und dass ihnen geholfen werden muss. Also das steht für mich persönlich außer Diskussion. Die große Aufgabe, die dann kommt, ist aber das, was danach kommt. Und da, denke ich, muss man sehr, sehr klug und umsichtig damit umgehen. Und zwar im Interesse aller Parteien. Weil, wenn nicht geklärt ist, was, und das meine ich mit Hausordnung, was die Hausordnung in diesem Land ist, was die Werte sind, die unverzichtbar sind in diesem Land, ja. Wo man sagt, das sind die Regelungen, das sind die Werte, das ist die Kultur, das ist für uns, die wir hier leben, unverzichtbar. Wenn das mal geklärt ist, und auch der kommt, einfach weiß, das ist die Hausordnung, das sind die Grundregeln, das muss eingehalten werden. Wenn das geklärt ist, dann glaube ich, dass es auch viel einfacher ist, angstfreier sich dem Fremden gegenüber zu öffnen, weil man ja weiß, dass die Basis quasi, da gibt es einen Konsens, hoffentlich, und auch einen Konsens, dass, wenn bestimmte Dinge nicht eingehalten werden, was die Konsequenzen sind. Wenn das geklärt ist, ist es, glaube ich, weitaus einfacher, aufeinander zuzugehen und mit Neugierde auf das Fremde zuzugehen und voneinander auch zu übernehmen, integrieren gegenseitig, was es zu integrieren gibt und was man haben möchte. Ich denke nur, dass diese Dinge geklärt werden müssen und das im Sinne sowohl der Fremden als auch der Inländer oder Einheimischen oder wie auch immer das die Deutschen hier meinen. Und das hat, ich hab immer eine ganz große Befürchtung. Ich freue mich wahnsinnig über diese Hilfsbereitschaft. Ich finde das großartig. Und ich habe nur immer so ein bisschen immer die Angst, wenn man nicht weiß, dass es schwierig ist und dass es hart ist und dass das Menschen sind, die schreckliche Dinge erlebt haben, die auch traumatisiert sind, das sind auch keine einfachen Menschen und wir wären auch nicht einfach, wenn wir das alles erlebt hätten, was die erleben. Mhm. Wenn man sich dessen nicht einfach immer wieder bewusst ist, dass es hart ist und dass es nicht nur reicht, dass man irgendwelche Bilder zeigt, die uns emotionalisieren und wir dann sagen, ja, wir wollen helfen, sondern dass es ein langer Weg ist.
Sie sagen es zu blauäugig, wenn man alles nur gut
tut. Man muss einfach wissen, dass es schwer ist. Mhm. Und es ist wichtig, für alle ist es wichtig.
Aber es gibt einen Punkt dabei, auf den stoße ich jetzt relativ häufig bei Gesprächen oder bei Vorträgen, dass die Gesellschaft hier, die sozusagen jetzt aufnimmt, sich über diese Werte selber nicht so ganz klar ist. Und ich glaube, die viele Ängste kommen eigentlich daher, dass man jetzt wirklich plötzlich gezwungen ist, in der Gesellschaft sozusagen einen Wertediskurs zu führen. Also sich selber nochmal drüber zu verständigen, man hat auch relativ vieles selbstverständlich genommen. Oder auch nicht drüber nachgedacht. Auch nicht reflektiert. Und jetzt muss man plötzlich sozusagen klar bekennen, zu welchen Werten steht man denn eigentlich und stellt plötzlich fest, ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Das ist nämlich genau das Dilemma auf der anderen Seite. Gell? Diese Gesellschaft wird ich nehme den Begriff jetzt in Anführungszeichen, durch die Fremden, die jetzt plötzlich da sind und präsent sind, sozusagen darauf angesprochen, was seid ihr denn?
Und das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben, was ich hundertprozentig unterstreichen kann, dass wir uns selber erst über das Fremde erfahren. Das, was mich unterscheidet von dem anderen, das ist auch eine Definition von mir selber. Und das finde ich einen sehr spannenden Prozess, dass wir, ich bezeichne mich jetzt hier auch als Inländer, aber jemand, der hier lebt, dass man eben genau in diese Situation kommt, dass man überhaupt einmal nachdenken muss und nachspüren muss, wer man ist und welche Werte einem wirklich wichtig sind und die man beibehalten möchte. Und das geht aber nur, finde ich, indem man diese Dinge auch offen ansprechen kann. Es nutzt einfach nichts, einfach nur zu sagen, ja, wunderbar und überhaupt kein Problem und sofort zum Beispiel von Neubürgern zu sprechen. Es ist nicht so einfach, dass man das ist blauäugig. Das verkennt einfach die Schwierigkeiten, die es gibt. Was nicht heißen soll, dass man nicht unterstützen und nicht helfen soll. Im Gegenteil, nur bewusst und nicht sentimental und nicht gutmenschenhaft.
Mhm. Adnan, trotzdem, wird es dieses Land verändern? Kann sich auch die Hausordnung ändern?
Also da, wo ich lebe, gerade in Oberbayern, erlebe ich die Blauäugigkeit anders. Wir haben einige, ich lebe in einem kleinen Dorf in der Nähe von München, und wir haben einige Flüchtlinge aufgenommen. Wir sind auch im intensiven Kontakt mit diesen Menschen und ich erlebe das Dorf insgesamt nicht als blauäugig, sondern das ist eine tolle Arbeit gewesen von ganz vielen Menschen, die sich permanent mit diesen Flüchtlingen auseinandersetzen und gucken. Und ich glaube, zumindest kann ich das jetzt in meinem Umfeld sagen, die Hausordnung ist ja ganz klar, ja, ganz klar definiert. Deshalb die Verallgemeinerung, Achtung. Ja. Ich glaube, das geht in einigen, in Landsberg am Lech ist das ähnlich, wie ich erfahre. Also immer, wenn man sich mit den Dingen mal näher auseinandersetzt. Also mir kommt das nicht so vor, wir haben keine Wertediskussion im Dorf. Es ist ganz klar, was die Werte da in dem bayerischen oder oberbayerischen Dorf sind. Auch mit all ihren Nationen, also dazu muss man sagen, in unserem Dorf leben über 40 Nationen zusammen. denkt man gar nicht, aber ist so, vom Brasilianer, Ungarn, Uganda, also alles ist schon vorher da gewesen. Und plus die Ureinwohner. Ja, also das ist schon möglich. Ich sehe das auch nicht so blauäugig, sondern ich glaube eher, klar, wir sind unvorbereitet in Deutschland. Es ist eine Masse, die da kommt. Und ich habe auch mal, du hast es so angesprochen, Toleranz. Also die Begrifflichkeiten müssen wir vielleicht mal definieren öfter. Ich habe auch so mal, weil das Wort Toleranz, ohne dass ich da, sondern ich habe immer so, tolerieren heißt ja auch, kommt vom Lateinischen, heißt tolerare, erdulden. Und ich für mich habe dann gesagt, Mensch, ich will niemanden erdulden und tolerieren, sondern ich will die Menschen akzeptieren, respektieren. Auch wenn sie gegen die Hausordnung verstoßen, dann haben sie gegen die Hausordnung verstoßen. Aber erstmal geht es darum, dass wir uns gegenseitig respektieren als Menschen insgesamt. Deshalb habe ich mir so Gedanken gemacht und denke, also ich benutze das Wort Toleranz nicht mehr so häufig in der Art und Weise, weil ich glaube, dass es nicht ganz passt.
Das heißt, das Anderssein auch erkennen.
Absolut.
Ist wichtig. Schwierig wird es, wenn man irgendwie sagt, die sind besser oder wir sind, die sind schlechter, ich bin besser. Wenn man eine Menschengruppe abwertet, aber Anderssein ist okay. Natalia, bist du auch so hoffnungsfroh, dass das zu schaffen ist? In Erfurt zum Beispiel, in Thüringen?
Ich definitiv. Also alle, wenn man in die Geschichte reinguckt, alle Situationen, egal wie schwer die waren, da hat man immer eine Lösung gehabt. Mhm. Die Frage ist natürlich, jetzt weil ich aus der Verwaltung komme, denkt man ja auch sehr rational und
pragmatisch.
Genau, weil das Problem ist einfach nur, dass, und da sind wir ehrlich, die Politik bzw. auch die Behörden, die sind einfach überfordert und man war darauf nicht vorbereitet. Und diese strukturierte Arbeitsweise, diese, ja.
Kann ich nur was ergänzend dazu sagen? Entschuldige, aber nur, wir haben gerade aktuell für diese Filmproduktion in Frankfurt, wo dieses Reihenhaus spielt, die werden evakuiert. Und ich habe jetzt mit dem Regisseur gesprochen und der hat mir gesagt, Adnan, wir kriegen keine Feldbetten her. Ich sage, wieso? Nein, die sind alle ausverkauft. Ja. Die sind alle weg. Ja. Es gibt keine Feldbetten. Also nur mal, und das heißt, man steht vor ganz anderen Problemen.
Genau, das sind ganz andere Dimensionen und das ist natürlich für denjenigen, der jetzt, sage ich mal, in der rechten Ecke steht, der hat ganz andere Argumente als für den, der ganz links steht. Diese zwei Blöcke, glaube ich, also behaupte ich, kann man nicht irgendwie zusammenbringen. Ne? Außer man wirkt vielleicht anders darauf ein, dass man sagt oder dass man aufzeigt, das funktioniert und das ist, läuft auch alles so, wie es sein soll. Das ist schaffbar, es ist alles schaffbar, aber es muss nicht nur quasi die Leute, die alle hier empfangen und mitziehen, sondern auch die hierher kommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man quasi auch sich integriert und das Ganze nach andersrum ausstrahlt. Ne?
Schauder? Ja, also ich habe vorhin mal so überlegt, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo in unserem Ort da in Liebenstein die Flüchtlinge aus den Ostgebieten präsent waren. Und als wir dann so kleine Steppken waren, auch in unserer Kirchgemeinde, ich glaube, wir sind mit denen nicht so ganz gut umgegangen als Jungs. Die haben eine Frömmigkeit gehabt, die kannten wir nicht. Das war uns alles irgendwo ein bisschen suspekt. Also wenn ich jetzt sage, wir waren nicht nett zu denen, ist das wahrscheinlich noch sehr geschmeichelt. Und ich glaube, wir sind damals eigentlich in den kleinen Orten auch schon kaum. Interessante ist, dass die meisten, die damals in diesen Raum hier im mitteldeutschen Raum kamen aus den deutschen Ostgebieten, dann alle weitergezogen sind. Also zu fast 90% sind die weitergezogen in die alte Bundesrepublik. Das hatte auch pragmatische Gründe, dort gab es Lastenausgleich und so. Aber sie sind auch hier in unserer dörflichen Struktur, nehme ich das Eichsfeld mal ganz bewusst nicht aus, nicht angekommen. Ja, also das ist schon schwierig. Also und ich erlebe jetzt eine ganz andere Aufnahmesituation in den, wieder in Anführungszeichen, alten Bundesländern als in den neuen. Also die Mentalität ist hier viel ängstlicher, sie ist viel reservierter, sie ist sogar stärker auch wirklich ablehnend. als ich das so in meinen Freundes- und Bekanntenkreisen so in den anderen Ländern sehe. Also da gibt es Unterschiede. Und einer der Unterschiede, der ist vielleicht momentan nicht der vorrangigste, aber wir werden, und weil das hat das was, verändert das was. Ich glaube schon, dass wir hier in Ostdeutschland nochmal neu eine Diskussion zum Beispiel führen werden über Religion und Gesellschaft. Das ist eine Diskussion, die ist uns abhanden gekommen. Die Kirchen sind relativ pflegeleicht geworden, die stören nicht so sehr in der Gesellschaft. Da ist mal auf dem Domplatz ist mal eine Wallfahrt, das ist ganz nett, das ist auch ein bisschen folkloristisch, da guckt man auch mal, zum Glück machen sie das nicht jeden Sonntag. Aber also das ist uns so ein bisschen weggebrochen. Und jetzt kommen auf einmal Menschen mit einem von Prozentzahlen relativ starken, hochreligiösen Anspruch. Und da ist, erlebe ich schon ein bisschen diese Gesellschaft als überfordert.
Schön, als Pensionär, da kann man sagen, was man will. Ja, ist ein gutes Gefühl. Sie legen das Mikro weg, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir könnten jetzt hier in dem Kreis ewig weiter diskutieren. Also mir würde es zumindest Spaß machen, aber ich möchte Ihnen auch gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und vielleicht auch das eine oder andere loszuwerden. Wir haben noch ein paar Minuten und ich gebe an Sie jetzt weiter, die Sie so interessiert zugehört haben. Und vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage oder Anregung, um das Ganze noch mehr hier in Schwung zu bringen. Es gab sogar ein Mikrofon, das hat mich geklaut. Entschuldigung, nicht immer. Traut sich jemand?
Mit der zweiten Frage am besten.
Mit der zweiten Frage fangen wir an. Und wenn wir singen das Rennsteiglied. Also dann geht Herr Staudacher, machen wir es nicht? Nee, gut. Wir halten die Stille aus. Also wir halten das aus.
Aber mich stört dabei, dass vor uns ein Tisch Wein trinkt.
Ja, wir können das ja einfach Wein bestellen. Möchte von euch noch mal was zu trinken? Ein Glas Rotwein oder Weißwein?
Adnan? Ich nehme auch einen Weißen.
Mhm. Ich nehme auch einen Weißen.
Ja, sehr gut.
Da möchte ich aber vorher noch bestellen.
Pragmatisches Verwaltungshandeln.
Der
wird überbrückt, das ist ganz klar.
Da möchte ich aber vorher noch bestellen, ich möchte einen roten.
Sobald der Wein fließt, ne, kommen schon die Fragen.
Sehen Sie.
Ja, genau.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine Frage oder eher einen Kommentar habe. Und zwar bezieht sich das auf die Frage nach der Hausordnung, also ob es die nun hier gibt und ob die sich verändert. Und da würde ich sagen, ich wäre sehr froh, wenn die sich verändert, also einfach, weil es das Land vielfältiger macht. Und das wäre der Kommentar. Und die Frage, ob ihr das genauso seht, also ob das nicht einfach auch eine Bereicherung sein kann für das Land. Und natürlich muss man es irgendwie richtig machen oder wie auch immer man es dann macht. Aber ob das nicht einfach für uns eine riesengroße Chance ist, dass gerade so viele Leute hierher kommen, die ganz andere Erfahrungen, Werte, Einstellungen zum Leben haben. Also traurig ist, dass die kommen, weil sie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, Krieg und Verfolgung hinter sich haben. Aber für uns kann es eigentlich nur gut sein.
Ich glaube absolut, dass es dieses Potenzial hat. Ich denke nur, dass es etwas ist, womit man sehr umsichtig umgehen muss im Interesse aller Beteiligten. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich kann nur selber aus meiner Erfahrung als Ausländer, die keineswegs geflüchtet ist und all diese schlimmen Dinge erlebt hat, was diese Menschen erlebt haben. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung heraus, was es bedeutet, fremd zu sein in einem Land und sich integrieren zu müssen, welche Schwierigkeiten man hat. Ich habe mich mit so vielen verbunden gefühlt, was da meine Kollegen hier erzählt haben, was du erzählt hast, aber auch was Frau Scharunin erzählt hat mit dem, ich war genauso, dass ich als Kind nicht mehr Farsi sprechen wollte, ich wollte dazugehören, ich wollte absolut nicht auffallen. Und ich meine, ich bin super privilegiert verglichen mit den Menschen, die jetzt zu uns kommen. Es ist das Einzige, was ich dazu nur sagen kann, es ist nicht einfach, aber es hat ein großes Potenzial. Und wenn es Dinge gibt, die man hier erkennt, dass die in der eigenen vermeintlichen Hausordnung, über die man ja auch überhaupt definieren muss, gar nicht so toll sind, ist es womöglich auch eine Chance, da etwas zu ändern. Aber es ist wichtig, einfach mal zu begreifen, was absolut unverzichtbare Werte für eine Gesellschaft sind. Ansonsten ich meine, ich, die ich für mich keine Heimat im gängigen Sinne habe, ich bin ein ganz großer Befürworter der kulturellen Identität und dass wir uns die bewahren, dass man nicht so wird wie diese Fußgängerzonen, die alle gleich ausschauen. Also Multikulturalität kann es ja nur geben, indem jede Kultur existiert. Und Multikulturalität bedeutet für mich die Verbindung zwischen den Kulturen, der Respekt zwischen den Kulturen. Aber es muss sie geben. Es muss klar sein, dass das die Kultur ist und die Kultur ist und die Kultur ist. Weil es was Schönes ist, dass es diese Unterschiede gibt. Also, ja. Aber es ist ein großes Potenzial, auf jeden Fall.
Natalia, du hast zugestimmt?
Ja, weil ich glaube, dieser Begriff Hausordnung, also
ist im Deutschen schlecht besetzt, wegen Blockwart und so, und Kehrwoche und alles.
Ist irgendwie ach, so, hey, ist so, aber das liegt wahrscheinlich daran,
nee, nee, ich aber ich kann Worte, das komplett die, verstehen. Die ich kann so verstehen,
ja, ist, was also für froh, mich ist es nicht. Ich bin ja froh, dass du den Begriff gewählt hast, dann reden wir drüber.
Ja, also. Ich kann aber verstehen, das ist jetzt vielleicht so ein doofer Begriff, aber ich kann verstehen, um was es geht. Und genauso tue ich mich aber auch schwer, wenn wir Züge empfangen oder Busse empfangen, wo wir alle klatschen und stehen und sagen, juhu, schön, dass ihr da seid. Verdammt nochmal, die Menschen haben ihre Heimat verloren. Also wir sind gerade bei dem Thema Heimat. Und die Menschen haben ihre Heimat verloren und wir stehen da und klatschen und sagen, schön, dass ihr da seid. Ich tue mich, also ganz ehrlich, ich tue mich, also mir damit schwer, weil ich weiß nicht.
Also wobei ich glaube, dass das, also ja, dass das aus dem Impetus, genau aus dem Impetus herauskommt, dass man Menschen, die eben ihre Heimat verloren hat, das Gefühl gibt, es ist gut, dass ihr hier seid. Also das würde ich jetzt ja nicht verurteilen.
Nein, ich verurteile das und keineswegs.
Oder ein komisches Gefühl.
Aber das macht mir schon ein komisches Gefühl, wenn ich Menschen empfange aus einem Land, wo die ja wirklich, wirklich schlimm ist. Also ich glaube, das kann keiner von uns nachvollziehen, was da gewesen ist. Beziehungsweise ich habe Tanten und Onkels in der Ukraine und was die erzählen, das kann man auch nur, das kann man nicht nachvollziehen. Und wenn dann diese Menschen kommen, und die empfängt man mit einem Applaus und mit Kameras und dann auch mit Menschenmengen. Ich weiß nicht, ob das auch der richtige Weg ist. Also
ich glaube, noch eine kurze Antwort noch und dann gibt's
wieder eine Frage. Ich glaube nur, man kann die Hausordnung natürlich auch ein bisschen konkretisieren. Also man kann solche Elemente mal benennen, die unter diesen Hausordnung fallen. Das wäre zum Beispiel Meinungsfreiheit, das wäre Umgang mit Kritik, das wäre Umgang mit Medien, das wäre Stichwort Religionsfreiheit, das wäre aber auch die Frage Frauenbild. Also man kann das, was da reinfällt, schon eine ganze Reihe mit reinbringen. Und ich denke noch an die harten Diskussionen, die wir hier hatten in einer Gemeinde, wo es um Meinungsfreiheit ging, Karikaturen zum Beispiel. Wie gehe ich damit um? Also da kann man bestimmte Sachen einfordern und muss sagen, also das geht nicht anders, das gehört dazu. Dass man das auch erst lernen muss und dass man nicht sagen kann, bitteschön, ab morgen hier kriegt das Grundgesetz in die Hand und jetzt lernt das auswendig und ab morgen geht es anders. Das ist auch klar. Ja? Und ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Flüchtlingen und denen, die schon da sind länger. Und was mir im Moment auch fehlt, auch in der Politik, ist, wir haben in Thüringen wenig, in Sachsen mehr, muslimische Gemeinden zum Beispiel, die in den nächsten Jahren ganz wichtig sind, wenn die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, hier bleiben. Und diese Gemeinden sind im großen Teil nicht darauf vorbereitet. Und diese Gemeinden sind auch von der Politik, egal ob in den Kommunen oder Ländern, nicht in die Lage versetzt worden, sich darauf vorzubereiten. Wir sind aber dringend angewiesen auf funktionierende muslimische Gemeinden, denn dort kommt ein Großteil derer, die jetzt als Flüchtlinge kommen, an. Und die Frage wird sein, lernen Sie in diesen Gemeinden etwas, jetzt nehme ich wieder diesen Begriff, von der Hausordnung, nach der man sich zu richten hat. Und da bin ich ausgesprochen skeptisch.
Jetzt ist erstmal der Wein angekommen. Ich bedanke mich bei Steffen und ich habe ja auch irgendwas bekommen. Und wir haben noch eine
Frage. Vielen Dank, Steffen.
Prost. Prost. Ja. Ich trinke auch einen roten.
Prost. Prost. Genau.
Links ist rot. Ja, hallo. Ich wollte eigentlich auch was gleich zu dem Kommentar oder der Frage sagen. Jetzt wurde auch schon wieder ganz viel gesagt und ich bekräftige es vielleicht nur was ich da zum Teil gehört habe. Ich glaube, ich habe da auch eigentlich so vom Gefühl ein ganz neugieriges Gefühl oder auch eigentlich ein sehr, möchte ich sehr gerne diese ganzen Menschen hier willkommen heißen und sehe das als große Chance auch. Und trotzdem, ich kann damit sehr viel anfangen, wenn es heißt, man muss sich über die Hausordnung klar werden, weil ich verstehe das nicht so, wir müssen eine Hausordnung aufstellen, sondern ich glaube eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir jeder eine Hausordnung sozusagen, wenn ich bei diesem Wort bleibe, in uns sozusagen. Und uns dessen sozusagen bewusst zu werden, ist ein großer Schritt, um wirklich zueinander zu finden, weil sonst... Wenn wir einfach nur sagen wollen, ich bin total offen für das Neue und ich respektiere das alles total, ich toleriere das alles total und nicht dazu stehen, dass wir auch einige Werte haben, wie sie benannt wurden zum Teil, die uns aber wichtig sind und von denen wir nicht ablassen wollen, dann kann das einfach dazu führen, dass wir leider dann ganz schnell enttäuscht sind. Und ich glaube, dafür ist es sehr wichtig, sich ja das, was für uns selber unverzichtbar ist, bewusst zu werden.
Aber und ich glaube, dass das schon automatisch passiert. Also ich habe da, es ist wieder sehr deutsch und sehr kopflastig, habe ich so das Gefühl. Wir müssen ja mit denen, die kommen hierher, ich meine, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Verfassung, wir haben bestimmte Werte, so empfinde ich das. Und die sehen auch, okay, hier läuft das so und so, alles klar. Also wir müssen eher gucken, wie wir das Leben miteinander auf die Reihe kriegen. Also viel pragmatischer denken, weil die müssen sich eh hier anpassen, auf eine Art, ja? Weil das kommt automatisch. Umso mehr wir uns aber sagen, ach, die Armen, die Armen, die Armen, das ist auch so eine Positivdiskriminierung, die bleiben immer die Armen. Aber wenn wir sagen, du bist ein Teil, du bist hier, das, was ich mir oft gewünscht habe, nämlich als Gastarbeiter, Gleichbehandlung, zu sagen, hör mal, du bist jetzt hier, es ist schön, verstehe, dass du deine Geschichte hast und die muss man natürlich, muss man sich überlegen, okay, es braucht Psychiater, etc., etc., aber diese Einrichtungen, die muss man auf politischer Ebene versuchen zu stärken. Wie kriegt man das auf die... Aber rein menschlich gesehen, glaube ich, machen das... Also das ist doch eine ganz tolle Art, was die Deutschen hervorzeigen gerade, nämlich die Menschen mal herzlich willkommen zu heißen. Ja. Damit hat man sich doch jahrzehntelang schwer getan. Das war doch Wahnsinn, das ging doch gar nicht. Jetzt sagt man mal, hey, schön, dass ihr es den Weg hierher geschafft habt, guck mal, also so empfinde ich das. Also ich sehe auch diese Bilder, natürlich, diese Klatschenden etc., aber es sind auch viele Menschen, die ganz normal damit umgehen, die sie aufnehmen und sagen, guck mal, bei uns ist das so und so. Deshalb verstehe ich jetzt gar nicht diese Hausordnung-Diskussion zu sehr. Ja? Also ich finde, die sind auf dem Tisch.
Pragmatisches, oh, ist das noch an? Also ich glaube, es geht nicht um Hausordnung, also dieser Begriff ist völlig aber Wort zum Beispiel habe ich gerade geflüstert, wo Sie gesagt haben, es gibt ja solche Dinge, für die Deutschland beziehungsweise die deutsche Gesellschaft beziehungsweise die Politik etc. lange gekämpft hat, zum Beispiel Homosexualität, Gleichberechtigung von Frauen und. Das ist natürlich in den Religionen, die jetzt kommen, ist es noch ein Tabuthema. Und für mich ist natürlich die große Frage, wie kriege ich hin zu sagen, es ist normal, wenn Mann und Mann sich lieben.
Also die Errungenschaften, politische Errungenschaften zu verteidigen.
Aber das ist doch eine Behauptung. Es ist nicht. Also die Syrer, die ich kennengelernt habe, und wenn man mal Beispiel, also die haben überhaupt kein Problem mit, das ist aber eine Verallgemeinerung. Ja, Achtung, jeder Türke... aber das ist doch eine Form, erstmal, man lernt die einzelnen Menschen kennen und dann weiß man, wie sie damit umgehen. Ganz viele sind gebildete Menschen und ich weiß nicht, wie sie damit umgehen, mit Frauen etc.
Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt, also wenn wir oder wenn ich jetzt irgendwelche Punkte anspreche, wo ich sage, darüber muss man vorbereitet sein, ja, dass das vielleicht ein Problem wird. Es geht nicht um eine Verallgemeinerung. Ich sage nicht, dass alle Flüchtlinge, die jetzt kommen, ein Frauenproblem haben, ein homosexuelles Problem haben und ich weiß nicht, super religiös sind. Das behaupte ich nicht, das kann ich nicht behaupten. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig ist, zu wissen, dass das einfach eine ganz andere Kultur ist. Und das ist ja nicht wegzuleugnen. Und es ist ja auch nichts Schlechtes. dass es eine andere Kultur ist. Es ist nur, man muss einen Konsens finden. Und wenn ich, wie mir zum Beispiel gerade passiert ist, auf der Straße gehe in Wien und bei Rot über die Straße gehe und dann höre, es ist Rot, du Hure, ja, und mich umdrehe und dann ein paar junge Typen da sehe, die das sagen, dann denke ich mir, ah, okay, gefällt mir nicht, aber gut, ich kann damit leben. Ja. Das sind halt Menschen, die ein Frauenbild haben, das nicht meins ist. Aber ich bin froh und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich wo lebe, dass ich als Frau gleichberechtigt bin und gleichgestellt bin und dass ich darüber nicht diskutieren muss. Das ist etwas, das mir persönlich als Frau sehr, sehr wichtig ist. Und das ist zum Beispiel für mich ein unverzichtbarer Wert. Und das ist das Einzige, was ich sage. Es kann sein, und nicht, weil das schlechter ist oder besser ist, es ist anders, aber das muss man einfach klären. Nur darum geht es. Und es kann sein, dass das überhaupt kein Problem
ja,
wird.
Genau, es klärt man ja in dem Moment, in dem man miteinander lebt. Und dann kommt das ja automatisch, weil man lernt ja von dem anderen. Man ist ja irgendwo und lernt ja. Und ich glaube auch, dass Deutschland mittlerweile so ein Migrationsland ist und auch eine Geschichte hat mit iranischen Menschen, Wurzeln, mit türkischen, italienischen, hier russisch, kasachisch, was weiß ich. Also da gibt es ja auch wahnsinnige Erfahrungswerte. Ja, und man muss sich vorstellen, über 15 Millionen bikulturelle Menschen leben hier. Das heißt, die irgendwelche verschiedenen Wurzeln haben. Das heißt, da bringt man ja schon viel mit, auf diese Menschen zugehen zu können. Ja, also ich glaube, viel wichtiger ist, wirklich voranzugehen und sich zu überlegen, mit der Selbstverständnis diese Menschen anzunehmen und ihnen klar zu machen, okay, hier sind, ich meine das auch im Einzelnen, ja, also ob du es bist, du sagst, hey, ich als Frau bin so und klar, wenn meine Frau zum Unterricht geht in einem syrischen Flüchtlingsheim und Deutsch unterrichtet, habe ich auch gesagt, Mensch, da musst du aufpassen und so, aber mit einem großen Respekt sind sie den zwei blonden Frauen entgegengetreten, jetzt sage ich mal, 10 Männer, die da saßen, super. Und am Ende haben sie sogar für alle gekocht, wo ich dachte, wow, auch gut. Ja,
also ich mich
auch schön. Nur mal so als positive Beispiele zu nennen.
Ich würde mich kurz an der Stelle einmischen, nämlich auch mit Migrationshintergrund, iranisch und ein paar Dinge, die Sie hier benannt haben, jetzt mal in meinen Worten übersetzen. Hausordnung würde für mich erst einmal bedeuten, die demokratische Grundordnung. Und da muss ich sagen, ja, meine Eltern sind iranische Einwanderer. Ich habe 2 Pässe, weil Iraner Bürger nicht aus. Ne? Einmal Iraner, immer Iraner. Die Deutschen haben es akzeptiert. Da haben wir das Glück, 2 Pässe zu haben. Aber das ist für mich die Hausordnung. Und dafür bin ich auch richtig dankbar. Weil ich weiß halt auch durch die Geschichte meiner Eltern, ich weiß durch die Geschichte meiner Verwandten, was es heißt, wenn man, ich nenne es nicht Hausordnung, ich nenne es die demokratische Grundordnung, wenn die in einem Land nicht da ist, dass das genau zur Flucht, zum Asyl, zum Exil führt. Das würde ich für mich so übersetzen und so benennen wollen und das möchte ich auch hier respektiert haben, egal von wem. Und ob Biodeutsche oder nicht Biodeutsche, weil das wird auch von beiden Seiten verletzt, das möchte ich auch mal dazu sagen. Und dann möchte ich auch sagen, dass wir nicht homogenisieren können. Es sind so verschiedene Schichten, die fliehen. Es sind so verschiedene Individuen, die fliehen. Vielleicht sind sie islamischen Glaubens, vielleicht sind sie christlichen Glaubens, vielleicht haben sie den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Gibt es, kenne ich aus dem Iran, noch und nöcher, aber alle sind wir Muslime. Also das muss man schon vielleicht mehr auf das Individuum gucken, als zu sagen, der Islam kommt jetzt mit Syrern nach Deutschland. Ich glaube, die sind da auch die hatten auch ihre Gründe, abgesehen vom Krieg, gibt es auch andere Gründe zu fliehen. Und da sollten wir auf jeden Fall differenziert bleiben, meiner Meinung nach. Und ja, Respekt voreinander, das ist ganz wichtig. Und ich finde das toll, was wir für ein zivilgesellschaftliches Engagement haben. Das ist das Beste, was sich eine Gesellschaft überhaupt wünschen kann. Nur müssen wir auch aufpassen, dass wir das, wofür wir auch seit Jahren eigentlich kämpfen, diese gleiche Augenhöhe nicht verlieren. Oh, ich muss dir jetzt helfen. Nein, also ich kann auch von dir lernen
und morgen kannst du mir vielleicht helfen. Also das muss der Ansatz im Kopf sein. Das ist etwas, wovor ich viel mehr Angst habe, dass wir da wirklich eine, oh, du also das wird auch Jahre brauchen, aber Menschen sind durchaus in der Lage, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Situation jetzt erleichtern. 40% aller Flüchtlinge sind traumatisiert. Sie brauchen eigentlich Stabilität, ja. Sie brauchen eigentlich Ruhe. Wie können wir das geben, ne? Das sind schon ganz wichtige Fragen und auch für uns selber anzuerkennen, ja. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es gibt ein gemeinsames Wir, das müssen wir aufbauen. Aber von beiden Seiten in Respekt, weil sonst geht das nicht.
Und dann kommt die zweite Heimat. Das könnte jetzt ein Schlusswort gewesen sein oder gibt es noch? Ja, gern.
Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll. Ich habe ganz viele Punkte im Kopf, die ich gerne ansprechen würde. Meine Familie, also meine Eltern sind auch erste Generation Gastarbeiter aus der Türkei. Ich bin als Kind in Deutschland groß geworden, 7 Jahre. Dann bin ich in die Türkei, Sozialisation dort und lebe seit 7 Jahren in Erfurt. Und ich muss echt sagen, als ich vor 7 Jahren nach Erfurt gekommen bin, war das Stadtbild, ich war fremd. Das habe ich gespürt, weil ich wirklich angeguckt wurde. Aber jetzt hat sich das geändert. Ob man es positiv sieht oder negativ, das ist natürlich von jeder Person die eigene Ansicht. Aber ich glaube, die Heimat zu verlassen ist etwas ganz Schwieriges. Und die Heimat zu verlassen durch Krieg, weil dort Krieg ist, ist noch schwieriger. Weil ich auch meine Heimat verlassen habe, gut, meine Situation war anders, Arbeit und beruflich und dies und jenes, ist es mir sehr schwer gefallen. Obwohl ich mich in Deutschland sehr wohl fühle, obwohl ich Deutschland als zweite Heimat benenne, fällt es mir sehr schwierig, die Sehnsucht nach der Heimat zu stillen. Das ist ganz, ganz schwer. Manchmal höre ich Töne, manchmal habe ich Gerüche in der Nase. Ich möchte nur sagen, dass es schwierige Zeiten sind. Ich arbeite mit Flüchtlingskindern, vor allem mit unbegleiteten Kindern. Ich muss sagen, dass das ganz taffe Kinder sind, mit dem, was sie alles erlebt haben, wie sie hier ankommen, mit welcher Fröhlichkeit, sage ich mal, mit welcher Wissbegierde sie ihre Situation aufnehmen. Und ich denke, die meisten werden dankbar sein, die meisten wissen, woran sie hier sind. Es wird schwarze Schafe geben, aber die gibt es auch in der Aufnahmegesellschaft. Ich kenne viele Deutsche, die in ihre eigene Gesellschaft nicht so gut integriert sind. Und ich glaube, man muss manchmal auch schauen, dass man Zeit gibt. Denn jede Gesellschaft hat Flucht hinter sich. Ich empfehle das Auswandererhaus in Bremerhaven, wenn Sie nicht da waren, es ist ein herrliches Museum. Ganz groß, da gibt es Räumlichkeiten, wo Sie in Schubladen Namen suchen können, die nach Amerika ausgewandert sind, zwischen 1850 und bis zum Ersten Weltkrieg, Ende des Ersten Weltkrieges. 6 Millionen, sogar mehr Deutsche sind nach Amerika ausgewandert. Wahrscheinlich.
Ja, Entschuldigung, ich will ja, mal alles klar. Sagen. Pennsylvania und Amerika und Pennsylvania hat einen 7-Punkte-Integrationsplan vorbereitet.
Genau. Für Deutsche
Einwanderer. Für Deutsche auch, ja. Bei Punkt 5 sind sie gescheitert, glaube ich, nach 2 Jahren, haben gesagt, well, the German is not integration.
Genau, das wollte ich jetzt sagen.
Ja. Nicht integrierbar.
Also da kann man gucken, um die 6,5, 7 Millionen Auswanderer, warum Wirtschaftssituation in Deutschland, Kriegssituation, Armut, Klimaverhältnisse und Deutsche galten in Amerika als schwer integrierbar, weil sie wollten ihre Kinder auch nicht auf englischsprachige Schulen schicken und so. Es ist Geschichte. Aber ich glaube, die Zeit hat alles gelöst im guten Sinne und ich glaube, wir müssen auch der deutschen Gesellschaft, so wie sie sich jetzt entwickelt, ein bisschen Zeit lassen.
Das war ein Schlusswort, finde ich. Jetzt. Wir haben uns Zeit genommen und lassen uns jetzt noch ein bisschen Zeit, miteinander zu plaudern. Also wir haben den Wein und wir haben auch noch die Zeit und Sie sind hoffentlich noch in der Stimmung. Ich danke, dass Sie zugehört haben, dass ihr hier wart, dass Sie Interesse hatten an dieser Runde und ich glaube, dass diese Gespräche weitergehen. Das kann nur eine Anregung sein, weiter zu plaudern. Mir hat es Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und dass Sie so offen waren und mit mir dieses Experiment gewagt haben. Besten Dank und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank, Carsten.